Geiger Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
So, herzlich willkommen bei Omega Tau. Kurz vor Jahresende kommt nochmal eine Episode von uns. Und zwar geht's heute um das Thema Seile. Ein Seil ist ja ein Gegenstand, über den die meisten von uns sich wahrscheinlich im Alltag nicht so viele Gedanken machen. Vielleicht mal, wenn man Aufzug fährt oder über eine Hängebrücke geht, oder die Kletterer oder Segler unter euch haben vielleicht auch mal öfter mit dem Thema zu tun. Ich bin jetzt in das Thema eingestiegen zusammen mit Björn Ernst von der Firma Teufelberger. Wir haben über, ich sag mal, Basiswissen zum Thema Seil, Seileigenschaften, Seilherstellung gesprochen und sind an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen in die Details abgebogen. Und Björn hat auch erzählt, was die Firma Teufelberger so macht und in welchen Bereichen sie aktiv ist. Damit steigen wir direkt ein in das Interview. Wie immer geht's los mit der Vorstellung des Gasts.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ein paar Abenteuer aus der verrückten Welt der Seile erzählen darf. Mein Name ist Björn Ernst. Ich bin Entwicklungsleiter bei einem Mittelständler, würde man sagen, der klassische Mittelständler, die Firma Teufelberger aus Wels zwischen Salzburg und Linz, dem schönen Österreich. Bin dort verantwortlich für Produktentwicklung und Technologieentwicklung für alle Märkte, in denen wir unterwegs sind. Bin seit 11 Jahren bei dieser Firma, habe dort zuerst ein Entwicklungsteam geleitet mit 2 Personen, dann 3 Personen, dann 4 Personen und mittlerweile die ganze Abteilung. Ursprünglich komme ich aus der Nähe vom Bodensee, habe dann in Stuttgart Maschinenbau studiert und bin erst Kfz-technisch unterwegs gewesen, klar, beim Daimler, wo sonst. Und bin dann im Studium abgebogen in die Welt der Fördertechnik und hängen geblieben bei den Seilen. Und da stecke ich bis heute.
Und du hast auch privat quasi so ein bisschen Seilhintergrund, oder? Weil du Kletterer bist.
Richtig, genau. Also ich habe angefangen mit der Kletterei. 1998 war das, so ziemlich genau am Beginn des Studiums. Habe dann während dem Studium festgestellt, dass ein Institut an der Universität Stuttgart Seilprüfungen anbietet von Kletterseilen. Und das war so interessant und zufälligerweise hatten die dann zum Ende meines Studiums eine Stelle offen, sodass ich dort nach dem Studium an dem Institut meine Doktorarbeit gemacht habe und parallel dort die Zulassungsprüfung für Kletterausrüstung gemacht habe. So bin ich eigentlich in die Welt der Seile hineingestolpert. Und das ist wie mit allen Dingen, je mehr Ahnung und je mehr Einblick man bekommt, desto faszinierender wird's.
Ja. Was ist die Zulassungsprüfung für Kletterausrüstung?
Das ist so, wenn du Sicherheitsausrüstung in Europa auf den Markt bringst, gibt es verschiedene Kategorien. Also geringste Kategorie sind Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Und es gibt Sicherheitsausrüstung gegen den Absturz von Personen. Und das darfst du als Hersteller nicht direkt auf den Markt bringen, sondern da musst du immer eine Baumusterprüfung bei einem TÜV oder einer ähnlichen Stelle machen. Die stellen dir ein Zertifikat aus, dass dieses Produkt allen gängigen Normen in Europa entspricht. Ja. Und erst dann darfst du es verkaufen. Genau, diese Prüfung habe ich gemacht.
Dass du prüfen darfst?
Andersrum. Also die Firmen haben mir als Prüfstelle ihre Produkte geschickt.
Ah, okay.
Und ich habe die Produkte geprüft, bevor und basierend auf dem Zertifikat dürfen die Firmen dann erst die Produkte auf den Markt bringen.
Also du hast das dann mit den Geräten der Uni hast du diese Prüfungen durchgeführt.
Richtig, genau. Mhm. Das Institut an der Uni hat ein akkreditiertes Prüflabor, was wiederum von einer anderen Stelle geprüft wird, dass dieses Labor auch richtig prüft. Und die Hersteller schicken vor Inverkehrbringung diese Produkte an die Uni und die Uni prüft das und stellt dann ein Zertifikat aus, beziehungsweise der TÜV stellt dann ein Zertifikat aus, ja, dieses Produkt darf so in Verkehr gebracht werden.
Und wird da jedes Exemplar geprüft oder sind das Stichproben?
Nee, da wird die Erstfertigung sozusagen geprüft. Okay. Das heißt, es wird ein Produkt entwickelt und wenn das serientauglich ist, dann schickt man davon etwas zum TÜV oder eben an die Uni Stuttgart. Die prüfen das und wenn von dort die Freigabe kommt, dann startet beim Hersteller die Serienproduktion. Mhm. Dann habe ich nach 6 Jahren quasi die Seiten gewechselt und bin jetzt der Kunde meines alten Arbeitgebers, wenn man so möchte.
Ja, ja. Gut. Und kannst du noch ein bisschen was sagen zu Teufelberger? Was macht ihr alles?
Ja, Teufelberger ist hauptsächlich bekannt im österreichischen Raum allen Skifahrern. Wer gerne Ski fährt und am Lift ansteht und mal rechts auf oder links auf die Säule schaut, der findet mit Sicherheit ein Logo von Teufelberger. Da sind sie hauptsächlich bekannt für die Seilbahnseile. Man muss dazu sagen, Teufelberger hat 3 Geschäftsbereiche. Ein Geschäftsbereich sind Faserseile, der 2. Geschäftsbereich sind Stahlseile. Das sind also gleicher Name, andere Firma. Und der 3. Geschäftsbereich sind Packbänder für Paletten. Und Teufelberger ist ein Familienunternehmen, gibt es seit 1790.
Oh.
Ist, also seit vor Napoleon. Mhm. Ist eigentlich ganz beeindruckend. Ist in Familienbesitz, wird auch von einem Mitglied der Familie geführt, von Florian Teufelberger. Der macht das in 7. Generation mittlerweile. Ist global vertreten. Also wir haben insgesamt 14 verschiedene Produktionsstandorte für diese 3 Geschäftsbereiche. Circa 1500 Mitarbeiter und 350 Millionen Umsatz. Mhm. Also schon ein ordentlicher Mittelständler, wenn man so will. Mhm.
Und ihr stellt auch schon seit 1790 Seile her.
Tatsächlich, ja, anderes? Ja.
Ah ja, okay.
Richtig, ja, genau. Damals auf sogenannten Reeperbahnen.
Ja.
Das Reep ist ja ein norddeutscher Begriff für ein gedrehtes Faserseil und die wurden gedreht in langen Reeperbahnen. Mhm. Und tatsächlich schon am Standort, wo auch heute noch der Hauptsitz ist. Ja.
Mhm. Okay. Ja gut, dann lass uns doch gleich mal einsteigen mit dem Thema des heutigen Gesprächs. Was ist denn überhaupt ein Seil?
Das ist eine gute Frage. Wie erklärt man ein Seil jemandem, der noch nie ein Seil gesehen hat?
Also ich glaube, ein Seil können sich die meisten vorstellen, aber was ich mich halt so ein bisschen frage, ist, wie man das abgrenzt gegenüber anderen Dingen. Also ein Nähfaden ist wahrscheinlich kein Seil, oder?
Richtig, genau. Also ein Seil ist zuerst mal länger als breit. Mhm. Das kennzeichnet man als erstes ein Seil. Und für die Techniker, es ist relativ längsfest und dabei biegeweich. Also es ist ein Ding, wo ich eine Längskraft gut einbringen kann, aber nur eine Zugkraft. Und es lässt sich leicht um eine Kurve biegen und ich kann fast keine Druckkräfte damit übertragen. Mhm. So, jetzt kann ich überlegen, also grenzen wir es ab. Ich habe ein Seil als Hubelement. Im Gegensatz, oder nicht im Gegensatz, aber ähnlich wie eine Kette oder ein Band. Der Unterschied ist jetzt, eine Kette biege ich im Grunde über Ecke, also in Abhängigkeit der Gliedlänge biege ich eine Kette in einem Polygon um die Ecke. Und ein Band ist was relativ Flaches. Ein Seil ist in der Regel rund oder nahezu rund und ist hergestellt aus verschiedenen Subkomponenten, die sich, wenn ich es um die Ecke führe, gegeneinander verschieben können. Deshalb ist es biegeweich.
Ah, so das ist der Unterschied zur Kette quasi.
Das ist der Unterschied zur Kette. Ja. Und sicherheitstechnisch, der riesige Unterschied zur Kette ist, wenn mir in der Kette ein Glied bricht, bricht die ganze Kette und die Last stürzt ab. Mhm. Wenn in einem Seil, egal ob Faserseil oder Stahlseil, ein Subelement bricht, also ein Draht oder eine Litze, dann habe ich im Grunde einen Lastübertrag innerhalb des Seilverbundes und die Last stürzt aber noch nicht ab. Drum ist ein Seil sicherer als eine Kette. Das ist ganz interessant.
Okay, in dem einen Fall hast du die Sachen, die einzelnen Elemente quasi parallel und in dem anderen Fall seriell.
Genau so ist es, richtig.
Ja.
Genau. Erfunden wurde das Drahtseil, also Faserseile gibt es ja schon ewig, ne? Die hatten ja schon die Ägypter und die Römer, die haben ja schon viel mit gedrehten, hauptsächlich Faserseilen gearbeitet. Das Drahtseil, wie wir es heute kennen, wurde erfunden im Harz und zwar im Bergbau. Das war eigentlich eine ganz clevere Konstruktion, weil der Bergrat Albert hieß er, glaube ich, vor ziemlich genau 175 Jahren, der hat 12 Drähte genommen und der hat aus jeweils 3 Drähten, die hat er miteinander verdreht und hat diese 4 Litzen dann wiederum miteinander verdreht. Und das hatte den Effekt, du hast 12 tragende Elemente und du kannst aber jedes dieser 12 tragenden Elemente kannst du sehen und somit visuell schauen, ob irgendwas irgendwo gebrochen ist.
Mhm.
Also das war für vor 175 Jahren eine ziemlich kluge Konstruktion. Und das kann man heute sogar noch in einem Museum in der Nähe von Goslar besichtigen.
Mhm. Ja. Okay. Wobei ja die Konstruktion an sich erstmal vom Prinzip her nicht anders war als bei einem Faserseil, oder?
Richtig, genau.
Also das war in dem Sinne keine neue Erfindung, sondern nur, dass man halt ein anderes Material nimmt.
Exakt, genau, dass man einen anderen das Werkstoff genommen hat, in dem Fall einen Stahldraht.
Mhm.
Das ist auch heute noch so, allerdings natürlich viel, viel ausdifferenzierter. Wenn ich mir ein Stahlseil anschaue, dann habe ich einen Einzeldraht und viele Einzeldrähte verdrehe ich parallel und bekomme dadurch eine Litze. Jetzt nehme ich mehrere solche Litzen und verdrehe die wiederum und dann bekomme ich ein Seil.
Mhm.
Also im Grunde habe ich jetzt beim Stahlseil, grob vereinfacht gesprochen, 3 Baugruppen. Baugruppe 1 ist der Draht, mehrere Drähte geben eine Litze, mehrere Litze geben ein Seil. In der Mitte des Seiles gibt es dann entweder eine Kernlitze oder eine sogenannte Einlage. Manchmal wird die auch Seele genannt, die Seilseele.
Mhm.
Das ist in der Mitte des Seiles.
Mhm.
Vielleicht kurzer Exkurs, dann kommen wir später bestimmt nochmal drauf zurück. Bei Faserseilen ist das ähnlich. Da sprechen wir vom Garn. Mehrere Garne gedreht ergeben einen Zwirn.
Mhm.
Ja, und aus Zwirnen kann ich jetzt wieder Litzen bauen und aus Litzen kann ich dann wieder Seile bauen.
Ja.
Also da hab ich im Grunde auch 3 bis 4 verschiedene Verarbeitungsschritte, bis ich letztlich beim fertigen Seil bin.
Ja, okay. Und sind Stahlseile immer aus Stahl oder ist das nur ein Überbegriff für Metall?
In der Regel, die meisten Stahlseile sind aus Kohlenstoffstahl.
Mhm.
Das ist kaltgezogener Kohlenstoffstahl, der wird kaltgezogen durch Ziehsteine. Das sind bis zu 7 Ziehvorgänge. Und durch diese Kaltverformung schaffe ich extrem hohe Zugfestigkeiten.
Mhm.
Es bewegt sich dann so zwischen 1700 und 2300 Newton pro Quadratmillimeter Nennfestigkeit, bis so ein Draht bricht. Zum Vergleich, so ein Edelstahl, wie er in verschiedenen Sicherheitsbauteilen vorkommt, bewegt sich um die 1000 bis 1100 Newton pro Quadratmillimeter. Also wir haben extrem hochfestes Material verbaut in den Stahlseilen. Aus dem Grund, ich will sehr, sehr hohe Zugkräfte übertragen bei sehr, sehr kleinem Seilquerschnitt. Da geht es dann ganz oft darum, in den Geräten Platz zu sparen oder kleine Wickelradien hinzubekommen, um somit den ganzen Antriebsstrang klein zu halten.
Ja.
Also diese ganze Stahlseilfertigung und logischerweise auch die Rohstofffertigung dahin, die ist schon sehr ausgefeilt und sehr, sehr definiert.
Ja, und diese Einheit, die du jetzt gerade genannt hast, was war das, Newton pro Quadratmillimeter? Das
genau.
Ist die Kraft, mit der man zieht auf die Querschnittsfläche.
Genauso kann man sich das vorstellen.
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, für alle, die jetzt nicht so mit diesen SI-Einheiten bewandert sind, wenn ich sage, ich habe einen Draht, einen 1-Millimeter-Draht mit einer Festigkeit von 2000 Newton pro Quadratmillimeter, dann hält dieser Draht, also mit 1 Millimeter Durchmesser, etwa 600 Kilogramm, bis der bricht.
Mhm.
Das heißt, an 3 Drähte hänge ich mir ein Auto dran.
Mhm.
So kann man sich das mal vorstellen. An 3 1-Millimeter Drähte würde ich mir ein Auto dranhängen. Gut, für ein Elektroauto brauche ich dann 4 Drähte. Aber da kriegt man schon mal so ein bisschen ein Gefühl, wo man da unterwegs sind.
Und wie nennt man diese Größe, diese Eigenschaft? Ist das die Zugfestigkeit? Oder?
Das ist die Zugfestigkeit, okay, der Drähte, genau.
Gut. Über die verschiedenen Eigenschaften von verschiedenen Seilen wollen wir ja nachher noch ein bisschen sprechen. Jetzt haben wir schon ganz verschiedene Aspekte so ein bisschen gestreift. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen und mal kurz gucken, was es denn für Anwendungsgebiete für Seile gibt. Ich habe den Eindruck, dass Teufelberger auch so ziemlich alles abdeckt, was es so für Anwendungsgebiete gibt. Aber vielleicht habe ich da auch ein paar Sachen übersehen, weiß ich nicht. Also was mir so einfällt, ist spontan das Thema Schifffahrt. Da denke ich, ist auch, das war wahrscheinlich einer der großen ersten oder ein Feld, das es schon lange gibt, sagen wir mal so. Genauso hattest du ja auch schon erwähnt, Bergbau oder Bauen allgemein.
Richtig, ja, genau.
Da kommen, oder weiß ich nicht, gibt's ja auch, gab's ja früher auch schon rein mechanisch irgendwie Krane und sowas dazu.
Mhm. Auch das, genau.
Aufzüge in jeglicher Form.
Aufzüge machen wir nicht, tatsächlich.
Also auch keine Seile für Aufzüge?
Nee, machen wir nicht. Mhm. Das sind sehr spezialisierte Hersteller in einem sehr engen, wenn man so möchte, Durchmesserbereich, wo diese Seile angeboten werden. Das sind Spezialkonstruktionen vor dem Hintergrund, dass die meisten Aufzüge nach dem sogenannten Treibscheibenprinzip arbeiten. Das heißt, ich habe oben im Aufzug habe ich eine Scheibe drin und die klemmt mir das Seil und nimmt mir so den Fahrkorb mit.
Ja.
Und dazu muss das Seil extrem quersteif sein, damit sich es in dieser Klemmrille nicht verformt.
Mhm.
Und das ist eben, das sind Spezialprodukte und die sind auch wiederum durchdesignt. Also Teufelberger ist stark oder jetzt im Stahlseilbereich hauptsächlich vertreten im Bereich der Seilbahnen, der Kranseile und auch im Bergbau. Das sind so die Hauptaufgabenbereiche. Wobei man muss da natürlich dazu sagen, du hast in diesen Bereichen wieder unterschiedliche Seiltypen für unterschiedliche Anwendungen.
Ja.
Ich gebe ein kleines Beispiel. Also ein Kran, wenn man jetzt ein bisschen aus dem Fenster schaut oder mal so durch die Weltgeschichte fährt, die meisten Krane haben erstmal irgendwo ein Seil, da hängt unten ein Haken dran, mit dem hebe ich meine Kreissäge von A nach B, jetzt beim Häuslebauer. Größere Krane haben aber beispielsweise noch Verstellseile, mit denen sie die Ausleger verstellen können. Das sind wieder andere Seile.
Ja.
Die müssen wieder andere Anforderungen haben.
Und wenn du sagst, ihr macht Bergbau, dann macht ihr, wo braucht man denn im Bergbau überall Seile? Also auch da braucht man ja irgendwie Förderkörbe. Da würde ich aber denken, das ist das gleiche wie Aufzug.
Nein, sind andere Seiltypen.
Ah,
ja.
Okay.
Sind andere Förderanlagen, sind andere Seiltypen. Und ganz, ganz andere Durchmesser logischerweise. Also im Aufzug habe ich normalerweise mehrere Seile drin, die bewegen sich in der Regel so zwischen 10 und 14 Millimeter.
Mhm.
Im Personenaufzug.
Mhm.
Jetzt kannst du dir so eine Schachtförderanlage im Bergbau, also wirklich im Untertagebau, kannst du dir vorstellen, ja, wie einen riesigen Fahrkorb, aber die hebt natürlich Tonnen.
Ja.
Und die hebt fast immer Volllast, weil die packen unten natürlich Erz rein, was geht.
Ja.
Und dann fahren sie 2 Kilometer senkrecht. Das heißt, ich spreche über ganz andere Seildurchmesser und ich spreche über ganz andere Förderlängen. Und somit sind die Ansprüche an so eine Förderanlage mechanisch auch ganz, ganz andere. Was die Seildehnung angeht, dass mir der Förderkorb nicht durchsackt, wenn ich den belade und der hängt an einem 2 Kilometer langen Seil unten irgendwo in der Grube. Und gleichzeitig habe ich hier ganz andere Fördergeschwindigkeiten.
Mhm.
Ja, das heißt, ich fahre Durchschlag, das heißt, ich fahre relativ große Belastungen auf das Seil in einer relativ kurzen Frequenz. Ein Seiltausch ist extrem teuer, weil A, das Seil kostet viel, B, die Anlage steht, C, es ist extrem komplex zu installieren und dann treten noch einige unerwünschte Nebeneffekte auf über so lange Seillängen. Also das ist schon eine ganz, ganz eigene Branche, die natürlich auch extrem kostengetrieben ist. Wenn ich jetzt also Rohstoffe oder beispielsweise diese ganzen Goldförderminen in Südafrika, die arbeiten teilweise bis auf 4.000 Meter runter.
Mhm.
Das heißt, ich habe eine 2.000 Meter Schacht, dann wird umgestiegen und dann fahre ich nochmal 2.000 Meter runter. Also ja, der Ansatz ist richtig, dass man sagt, naja, eigentlich ist ein Aufzug und eine Schachtförderanlage das Gleiche. In der Technik ist es dann tatsächlich so, aufgrund der Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe und den erwünschten Standzeiten, wird da auf sehr andere Konstruktionen zurückgegriffen.
Auch vom Antrieb her oder nur vom Seil her?
Beides.
Okay.
Also wir sprechen im Grunde immer über ein Antriebssystem,
ja.
Wo jetzt mal die letzte Berührkomponente zum Seil ist, in dem Fall auch wieder ein Treibscheibenantrieb oder ein Windenantrieb. Und dahinter dann entsprechend der komplette Antriebsstrang mit Sicherheitsbremse, Kupplung, Motor etc.
Mhm. Ja. Und du hast jetzt gesagt, mit Bei 4000 Metern macht man zweimal 2000 Meter. Liegt das an der maximalen Seillänge oder ist das ein anderer limitierender Faktor?
Das ist eine gute Frage. Ich würde vermuten, da werden die Probleme bei der Installation so immens, dass man sagt, wir kriegen es anders nicht mehr besser hin. Okay. Sind aber auch Sonderfälle logischerweise.
Ja. Kommt genau. Nicht so häufig vor. Gut, genau. Wo gibt's noch Seile? Was mir noch eingefallen ist, sind Zelte. Also es gibt ja so große, keine Ahnung, Zirkuszelte oder so Zeltkonstruktionen. Zum Teil ja auch bei, weiß ich nicht, so Veranstaltungsgeländen, genau. Fußballstadien, sowas.
Richtig. Vielleicht strukturieren wir es ein bisschen.
Ja.
Es wird unterschieden in sogenannte laufende Seile und stehende Seile.
Aha.
Da haben wir zwei große Untergruppen, in die man so ziemlich alles einordnen kann. Wir bewegen uns immer noch im Stahlseilbereich, sage ich jetzt zu. Also laufende Seile ist alles, wo das Seil im Einsatz über Scheiben gebogen wird und sich bewegt in einem wie auch immer gearteten Konstrukt. Also Beispiel, ein Kran hat in der Regel laufende Seile, ein Aufzug hat laufende Seile, die Seilbahn hat laufende Seile, Zugwinden, also beispielsweise die Pistenbullis fahren mit Zugwinden manchmal, wenn die einen steilen Hang haben. Das sind auch laufende Seile. Das alles wären sogenannte laufende Seile. Die haben bestimmte Verschleißmechanismen, da können wir später noch drauf zurückkommen. Die zweite große Gruppe sind stehende Seile. Das sind im Grunde das, was du genannt hast, also Stadien und Brücken zuallererst mal, aber auch oft Architekturelemente. Also Abspannglieder oder beispielsweise Brückengeländer, solche Sachen. Mhm. Ganz bekannt sieht man eigentlich fast überall mittlerweile sind diese Seilnetze in Museen und so hübschen architektonischen Bauten sieht man oftmals so Edelstahl-Seilnetze als Geländer.
Ja.
Genau.
Ja. Und bei so großen Zelt, Dach, irgendwas Konstruktionen, das sind auch immer Stahlseile.
Definiere groß, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich würde meinen, also bei Stadien auf jeden Fall, ja. Bei Brücken auch, sind auf jeden Fall Stahlseile. Und jetzt bei Interimsbauten, also wie in einem Zirkuszelt oder so, müsste ich mir anschauen, weiß ich gar nicht.
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht.
Was wir noch haben im Grunde, das ist so ein bisschen so ein Zwischending, sind zum Beispiel Festmacherseile bei Schiffen. Ja, also wenn ich irgendwo Schiffe im Hafen verteue oder irgendwelche Personenfähren, im Mittelmeer gibt es ja relativ viel Fährverkehr auch, diese Festmacher, das sind in der Regel Faserseile, schlichtweg aus Handlinggründen, weil es halt sonst sehr, sehr schwierig wird, die zu hantieren. Und die schmeißen die ja meistens von oben runter und der Hafenarbeiter zieht die dann ja über den Poller.
Ja. Da habe ich mich kürzlich erst gefragt, warum das sind doch immer noch so Hanfseile oder Naturfaserseile, oder?
Nein, das nee. Nicht. Schaut so aus, ist ein hochfester Werkstoff, ist ein hochfestes Polymer in der Regel.
Ah, okay.
Auch hier wieder die Anforderung, ich will eine sehr hohe Zugkraft übertragen auf einem kleinen Durchmesser, damit ich auf Deck wenig Platz brauche. Gleichzeitig sind das Konstruktionen, es ist ein sogenanntes Achtergeflecht, die extrem biegsam sind, sodass ich sie sehr, sehr klein wickeln und falten kann. Aber unter Zug halten die extrem viel aus und sie haben wenig Dehnung. Das hat dann natürlich den schönen Effekt, wenn das Schiff irgendwo verteut liegt und das wird entladen im Bereich des Cargo oder ich habe irgendeine Rampe, wo die Autos dann an Land fahren, habe ich da relativ wenig Spiel, das heißt, das Schiff bewegt sich wenig, hat aber den Nachteil, wenn ich einen Tidenhub habe, muss ich die Seile öfters nachstellen.
Ja.
Klar.
Ach, und dann machen die immer noch so bräunlich, damit es so aussieht wie früher oder wie, weil ich habe echt gedacht, das sind noch Naturfaserseile.
Kann passieren, haben wir auch. Wir haben sogenannte Klassiklinien im Angebot für Segler, die so hübsch hergerichtete alte Segelboote haben, aber trotzdem die Sicherheit von den neuen Werkstoffen haben wollen. Ja. Da steckt dann modernes Material drin und auch moderne Fertigungstechnologie. Schaut aber aus, als wäre es 100 Jahre alt.
Ah, okay. Wieder eine Illusion weniger. Gut, was haben wir noch? Klettern. Also jetzt kommen wir mehr so in den Freizeitbereich.
Ja, im Bereich der Faserseile haben wir Verschiedenes. Am bekanntesten, denke ich, oder am meisten, jetzt mal abgesehen von Wäscheleien und haushaltsähnlichen Einsätzen, sind wahrscheinlich die Kletterseile oder vielleicht kann man es allgemeiner definieren, Sport.
Ja.
Also da haben wir erstmal Yachting und Segeln für alle, die in der Nähe vom Meer leben. Dann haben wir so Sachen wie Gleitschirmfliegen, Kitesurfen, Kletterseile für Sport. Wir haben dann aber auch noch Kletterseile für die Industrie. Das wird jetzt natürlich im Freizeitbereich nicht so wahrgenommen, aber es gibt einen Haufen Menschen, die in ihrer Arbeit Seile benötigen.
Ja.
In der Regel sind das Höhenarbeiter, also vom Fensterputzer über die Felsräumer, die irgendwo die Hänge freimachen, bis zu Spezialanwendern wie Feuerwehr, Polizei oder Spezialeinheiten. Was auch noch eigentlich ein interessanter Markt ist für uns, sind Schnürsenkel. Klingt profan, ist aber technisch durchaus anspruchsvoll. Beispielsweise auch wieder jetzt für die Freizeitindustrie. Wenn ich mir Snowboardstiefel anschaue, die haben auch hochfeste Schnürsenkel drin, die extreme Zugkräfte können. Insbesondere, wenn die diese Drehverschlüsse drauf haben. Also da schnüre ich nicht mehr von Hand, sondern ich ziehe nur noch über so einen Drehratschenverschluss fest. Und das sind Seildurchmesser kleiner 1 Millimeter, aber da bringe ich mehrere 10 Kilo an Belastung drauf und die geben halt auch nicht nach.
Ja.
Das ist der Vorteil.
Ja.
Und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter spinne, beispielsweise rüsten wir Feuerwehr aus und die haben Schnürsenkel, die sind feuerfest. Weil das ist natürlich schlecht, wenn der Feuerwehrmann im Häuschen steht und da brennt und plötzlich geht ihm der Schuh auf, weil der Schnürsenkel abbrennt.
Ja. Genau. Und macht ihr dann nur Schnürsenkel oder auch andere Seile, die man in der Kleidung hat, also irgendwelche Kordeln am Anorak oder sowas?
Nee, sowas machen wir gar nicht.
Okay.
Also reine Zierelemente machen wir gar nicht. Alles, was wir machen, hat irgendwo einen lasttragenden oder einen Sicherheitshintergrund.
Okay.
Ja. Ja.
Gibt es sonst noch irgendwo Seile, vielleicht auch was ihr nicht macht?
Ja, was wir nicht machen, sind zum Beispiel Seile für Ballons.
Ah ja.
Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir sagen, naja, müssen wir nicht auch noch machen. Lass mich kurz überlegen, wo gibt's noch Seile, was wir nicht machen?
Fällt mir jetzt im Moment. Seile fürs Auto.
Machen wir für einen Privatbereich nicht, für einen Schwerlastbereich durchaus.
Okay.
Ja, genau. Also, oder was wir wenig machen, ist, also wenn ich beim Aldi irgendwo in der Schütte da so diese 8 mm Wäscheleine finde. Ne? Das machen wir nicht so sehr. Wobei B2C, so Baumarktketten, dieses Seilsortiment, da liefern wir durchaus rein. Also das machen wir. Was man noch abgrenzen kann, ist, wir verarbeiten keine Naturwerkstoffe, also Handjute Sisal, aus denen früher die Seile waren. Schlichtweg vor dem Hintergrund, da hast du so hohe Rohstoffschwankungen drin, dass die Produktqualität des Fertigprodukts extrem schwer zu kontrollieren ist.
Ja.
Genau. Also ich werde oftmals gefragt, ob wir auch Baumwollseile anbieten oder solche Sachen oder Hanf oder neulich hat uns einer eine Basaltfaser angepriesen.
Aha.
Ganz interessant, nur wenn ich mir die Werkstoffdaten anschaue dazu und mir das dann hochdekliniere aufs Fertigfabrikat, da wird es dann schwierig, ein performance- und kostenmäßiges Produkt anzubieten, was dann irgendwo auch für den Anwender einen Nutzen hat.
Ja. Was ist denn mit Seilen, mit denen Tiere festgebunden werden? Nimmt man da irgendein Seil oder ist es auch was Spezielles? Hundeleinen?
Ja, sowas? Also für den Anwender speziell, für uns normal.
Okay.
Also
okay.
Ja, das sind Faserseile. Vielleicht biegen wir an der Stelle, machen wir einen kleinen Exkurs, wenn wir schon in den Faserseilen unterwegs sind. Wir unterscheiden da im Grunde in die nicht hochfesten Werkstoffe und in die hochfesten Werkstoffe. Also nicht hochfeste Werkstoffe, wer ein bisschen mal in Chemie aufgepasst hat, der wird es noch kennen. Das ist Polyamid, Polyester, Polypropylen. Die sind sich alle mehr oder weniger ähnlich. Das eine schwimmt, das andere schwimmt nicht. Das eine nimmt Wasser auf, das andere nicht. Und dann haben wir hochfeste Werkstoffe, die sind relativ speziell und kosten auch ab dem 20-fachen von den nicht hochfesten Werkstoffen. Da haben wir im Grunde 3 bis 4 große Fasergruppen, aus denen wir dann Seile herstellen. Und das geht dann, wie gesagt, von der Kite-Line bis America's Cup. Hochleistungssägeseile sind da alles dabei. Eine Hundeleine ist jetzt bei uns ein Commodity-Produkt. Also ist klein, müsste viel Volumen haben und müsste in entsprechend großer Menge benötigt werden. Da würde man in der Regel eine Polyesterleine hernehmen, Single oder Double Braid. Das ist dann im Grunde eigentlich schon mehr ein Modeprodukt, wenn man so will. Ne? Weil ich meine, mit wie viel Kilo zieht so ein Hund? Wenn er groß ist, mit 20, 30 Kilo. Ja, also haben wir, glaube ich, schon mal geliefert. Wir bekommen auch regelmäßig Anfragen. Ja, genau.
Gut, also kommt das wahrscheinlich jetzt alles aus China oder viele.
Ja, genau. Also das wäre für uns so ein Randbereich, eine Hundeleine. Ja. Ja. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, ja.
Okay, wollen wir dann so ein bisschen in Richtung Eigenschaften von Seilen weitergehen?
Gerne.
Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wenn man jetzt ein Seil jetzt vielleicht mal unabhängig von seinem Material charakterisieren will, was gibt's denn da so für Themen? Eins hatten wir ja schon, das Thema Zugfestigkeit. Das heißt, mit wie viel Kraft kann ich dran ziehen oder welches Gewicht kann ich dranhängen, ohne dass das reißt?
Richtig, genau. Denkst du jetzt gerade Stahlseile oder denkst du gerade Faserseile oder beides? Nur, dass ich es richtig einordne, dass wir die Hörer nicht zu sehr verwirren.
Also ich denke irgendwie immer an beides, weil ich denke, beides ist ein Seil und also werden die Eigenschaften wahrscheinlich auch ähnlich gemessen werden, aber vielleicht liege ich da völlig schief. Also ich nehme an, dass sowohl ein Faserseil als auch ein Stahlseil, dass man dafür die Zugfestigkeit angeben kann.
Richtig, genau. Also das ist die große Gemeinsamkeit. Ich gebe für beide einen Durchmesser an und eine Bruchkraft. So fängt's mal an. Und dann biegen wir ab, je nach Anwendung. Also logischerweise, wenn ich jetzt einen Kranbauer habe und der sagt, ich will jetzt ein neues Hubseil für meinen Kran haben, der weiß dann schon relativ genau, was er braucht. Und der würde das Seil spezifizieren, beispielsweise nach Durchmesser, damit es auf seine Seiltrommel passt. Auf Bruchkraft, damit er die Last vorne heben kann. Und dann kommen noch ein paar Spezialparameter dazu, wie der sogenannte Seil-E-Modul. Der bezeichnet die Längssteifigkeit des Seiles. Also ein Seil kann man sich vorstellen, das ist wie eine Feder oder es verhält sich wie eine Feder. Wenn ich vorne eine Last dranhänge, dann wird es erstmal länger.
Ja.
So. Wenn das Ding länger wird, dann wird es dabei gleichzeitig auch dünner.
Ja.
Und daran hat beispielsweise jetzt der Kranhersteller wenig Interesse dran, weil wenn mein Seil dünner wird hinten auf der Trommel, dann wickelt es wiederum schlechter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich vorne was an Haken hänge, wird das Seil hinten auf der Trommel dünner. Und wenn ich die Last wegnehme, dann wird das Seil wieder ein bisschen dicker. Wir sprechen jetzt hier im Mikrobereich.
Ja.
Ja, also wir sprechen jetzt von Zehntel oder Hundertstel Millimeter. Das macht aber tatsächlich einen Unterschied in der Wickelqualität langfristig. Also wir haben Durchmesser, wir haben die Bruchkraft mal primär. Was dann natürlich auch noch wichtig ist, ist das Gewicht. Logischerweise, das wird ja in der das Seilgewicht pro Meter wird das in der Regel angegeben. Das ist eigentlich für alle Anwendungen relevant. Also da ist es egal, ob ich jetzt der Kletterer bin, da will ich wissen, ob mein Seil 50 Gramm oder 70 Gramm pro Meter wiegt oder ob ich der Kranmann bin, wo das Seil 1,6 oder 2 Kilo wiegt. Das ist immer irgendwo relevant für den Anwender, weil er will ja möglichst viel Last übertragen und möglichst wenig Gewicht dabei mitschleppen.
Ja.
Im übertragenen Sinn.
Ja.
Gut, dann wird es natürlich spezifisch, anwendungsspezifisch. Wenn wir in den Sicherheitsbereich reingehen, dann haben wir neben der Bruchkraft manchmal auch noch Dehnungseigenschaften, die abgefragt werden. Das heißt, Höhenarbeiter und Kletterer, die legen Wert drauf, dass wenn sie in das Seil reinstürzen oder reinspringen, ist ja beim Sportklettern durchaus eine gängige Praxis, dass das Seil dann genau die richtige Dehnung hat, sodass sie abgefangen werden, ohne erstens sich weh zu tun, weil das Seil zu steif ist, sich dann zusammenstauchen oder sich wehtun, weil sie auf dem Boden durchschlagen, weil das Seil zu viel nachgibt. Und da gibt es in der Norm gibt's Grenzwerte. Da sagt man, bei einer bestimmten Sturzkonstellation muss das Produkt 40%, maximal 40% dehnen in Relation zur ausgegebenen Seillänge, weil so gewährleiste ich einerseits, dass die Gehkräfte auf den Körper nicht zu hoch werden und andererseits, dass die zusätzliche Fallhöhe, die ich durch die Seildehnung generiere, nicht dazu führt, dass die Person dann irgendwo bis zum Boden oder auf irgendeinen Absatz durchfällt.
Da fällt mir gerade ein, Bungee-Jumping ist ja so das Extrem, der Extremfall davon, oder?
Richtig,
da willst du halt irgendwie möglichst, also da hast du wahrscheinlich mehr als 40%.
Da hast du mehr als 40%, das ist richtig.
Ja. Genau. Und hängt das Thema Dehnbarkeit und Reißfestigkeit zusammen? Nicht unbedingt, oder?
Also, in gewissen Grenzen auf jeden Fall. Weil ich stelle über die Materialwahl und die Menge des Materials stelle ich die Reißfestigkeit ein. Ganz grob gesagt. Und gleichzeitig stelle ich aber auch über die Materialwahl und die Flecht- oder die Verdrehparameter, also nicht die Verdreh, die Drehparameter, also wie lenkt ich die Elemente im Seil anordne, stelle ich aber auch die Gebrauchsdehnung ein. Wobei, das klingt jetzt sehr theoretisch, wenn ich das so erkläre. Es ist tatsächlich in der Anwendung sind dem relativ enge Grenzen gesetzt. Ja, also ich weiß, wenn ich jetzt, nehmen wir wieder die zwei Extrembeispiele, nehmen wir nachher noch ein drittes Beispiel dazu. Ich nehme jetzt einen Kahn, da weiß ich relativ genau, ich brauche also diese hochfesten Stahldrähte mit diesen circa 2000 Newton pro Quadratmillimeter und die verarbeite ich zu Litzen und dann zu einem Seil in einer gewissen Menge und da weiß ich dann im Vorhinein schon, mit gewissen sogenannten Verseilverlusten kriege ich da eine Bruchkraft raus und eine gewisse Dehnung. Das ist Erfahrung, die haben wir in der Firma. Wenn du mir sagst, ich brauche ein Seil für diesen Kran, dann bauen wir dir das dazu.
Mhm.
Wenn ich jetzt das andere Beispiel nehme, du willst ein Kletterseil von uns haben und sagst, entweder du bist ein Sportkletterer oder du bist ein Höhenarbeiter, dann wissen wir schon sehr, sehr genau, welche Grundmaterialien würden wir verwenden und wie verpacken wir die so, dass du einerseits die richtige Bruchkraft drin hast und die richtige Dehnung, dass du andererseits aber auch die anderen Parameter, die für dich wichtig sind in der Anwendung, dass das funktioniert. Also beispielsweise, wenn du einen Knoten machst, dann willst du, dass der Knoten danach ja auch wieder aufgeht.
Ja.
Oder du willst, wenn du das Seil angreifst, dass du da den richtigen Grip hast.
Ja.
Das darf nicht zu glatt sein, das darf aber auch nicht zu rau sein.
Ja.
Wenn du da mit gewissen Geräten drauf arbeitest, wie Abseilgeräten oder einer Steighilfe, dann muss das funktionieren. Das heißt, der Außenmantel muss da eine gewisse Festigkeit haben, der darf sich nicht gegen den Kern verschieben. Also da sind dann aufgrund der Anwendungsanforderungen sind in der Konstruktion gewisse Grenzen gesetzt, was Material und Konstruktion angeht.
Bei dem Thema Bruchfestigkeit hast du jetzt aber nicht die Art, wie das Seil gestrickt ist, hast du nicht genannt, richtig? Also da kommt es hauptsächlich auf das Material an. Oder habe ich das falsch verstanden? Also du hast gesagt, bei der Dehnbarkeit kommt es auch darauf an, wie die einzelnen Litzen miteinander verdreht und so weiter sind, zusammengesetzt sind. Und bei dem Thema Bruchfestigkeit aber eher auf das Material.
Das ist korrekt, ja.
Mhm. Also da kann man dann über die. Da kann man über die Technik quasi nicht so viel dann machen. Da muss man einfach das richtige Material rausholen.
Das richtige Material in der richtigen Menge. Genau so ist es. Ich kann logischerweise, wenn ich mehr Material reinpacke, dann kann ich die Bruchkraft auch noch entsprechend beeinflussen.
Ja.
Also.
Ja, klar. Ein dickeres Seil hält mehr als ein dünneres im Normalfall.
Genau. Vielleicht kurzer Exkurs dazu. Also wir stricken nicht und wir weben nicht.
Mhm.
Das sind zwei jeweils andere Fertigungsverfahren. Mhm. Wir flechten und wir drehen, also wir verseilen. Drehen und verseilen kann man synonym verwenden. Flechten ist, wenn sich die Litzen überkreuzen. Das schaut aus wie so ein Maibaumtanz. Da gibt es spezielle Flechtmaschinen.
Mhm.
Kann man gerne auf YouTube mal nachschauen. Stricken ist wiederum was anderes. Und weben ist auch wieder was anderes. Ja. Bänder werden in der Regel gewebt. Da habe ich Schuss und Kette. Manche kennen das vielleicht noch aus dem Werkunterricht. Aber das sind andere Maschinen und es ist ein anderes Fertigungsverfahren. Und in der Regel werden sogenannte Schmaltextilien gewebt, also Bänder. Schönes Beispiel ist der Anschnallgurt im Auto.
Ja.
Schaut simpel aus, ist eigentlich ein hochtechnisches Produkt, braucht extrem hohe Oberflächengüte, braucht extrem hohe Zugfestigkeit, UV-Stabilität, Temperaturstabilität etc.
Genau. Wo wir gerade dabei sind, ich habe mir das so ein bisschen im Internet angeguckt, diese verschiedenen Arten, wie eben die einzelnen Litzen zueinander angeordnet werden können, dann irgendwie einmal längs zur Seilrichtung oder quer oder ich habe das Gefühl, man muss sich das einfach angucken. Ich weiß nicht, wie viel wir da unseren Hörern jetzt so erklären können. Was ich aber sagen will, ist, das macht halt extrem viel, hat eine extrem große Auswirkung auf die Eigenschaften des Seils, wie du ja schon gesagt hast.
Richtig, genau. Also jetzt sind wir wieder im Bereich der Stahlseile unterwegs. Ich versuche mal ein Bild im Kopf zu malen, dann wird es vielleicht ein bisschen klar. Sagen wir mal, ich nehme mir ein Bündel Drähte und ich verdrehe mir die rechts rum. Einfach mal vorstellen, ich nehme ein paar Drähte und die Drähte verdrehe ich mit sich selber rechts rum und sagen wir mal in einem Winkel von etwa 30 Grad. So, dann habe ich jetzt eine Litze und die ist rechts geschlagen. Jetzt nehme ich 6 rechts geschlagene Litzen und verdrehe mir diese 6 Litzen rechts rum zu einem Seil. Wiederum mit 30 Grad. Dann habe ich jetzt ein Seil, das hat einen Litzenwinkel von 30 Grad und der Draht in der Litze steht 30 Grad und nochmal 30 Grad, also 60 Grad quer. Ja. Das wäre ein sogenanntes Gleichschlagseil. Aus dem einfachen Grund, die Drehrichtung der Litze und die Drehrichtung des Seiles sind gleich.
Wenn du sagst 30 Grad, dann ist das nicht, du hältst unten fest und hältst oben fest und drehst dann die Hand oben um 30 Grad, sondern wenn du auf das Seil guckst, dann steht die Litze oder der einzelne, wie heißt das, einzelne
Draht?
Der einzelne Draht steht eben 30 Grad schräg zur Seilrichtung.
Richtig, der steht 30 Grad schräg zur Seillängsachse oder zur Litzenlängsachse. Genau so ist es.
Ja.
So, und jetzt habe ich dann Seil, das schaut gerade aus und der Draht da drin, der schaut jetzt aber 60 Grad nach rechts.
Ja.
Das hat mehrere Effekte. Der Haupteffekt bei einem Gleichschlagseil ist, dass der Draht die Tendenz hat, auf der Innenseite, also innen drin im Seil zu brechen. Warum kann das interessant sein? Das kann dann interessant sein, wenn mir ein Draht bricht und da steht mir das Bruchende außen aus dem Seil raus und ich laufe beispielsweise über eine Scheibe und dann verheddert sich dieser gebrochene Draht in der Seilscheibe und die ganze Anlage kommt zum Stehen. Das ist zum Beispiel der Fall bei Seilbahnseilen. Seilbahnseile, also jeder, der nächstes Mal im Skilift sitzt, schaue bitte nach oben und der wird die Litzen sehen und die Drähte in den Litzen und wird sehen, aha, das sind sogenannte Gleichschlagseile, die haben den Effekt, dass die im Seilinneren brechen und außen fast immer gut ausschauen. Also kann man denken, ui, okay, spannend, das heißt, ich kann von außen überhaupt nicht bewerten, ist das Seil denn überhaupt noch gut? Das ist richtig, das kann man visuell nicht inspizieren oder nur schwer. Und aus dem Grund ist es zumindest in Europa so, dass jede Seilbahn alle 2 Jahre mit einer zerstörungsfreien Prüfmethode geprüft wird, ob sich im Inneren Drahtbrüche befinden. Aber man sagt, diese Betriebssicherheit, dass mir Drahtbrüche den Betrieb nicht stören und die Überwachungssicherheit, die bringe ich so unter einen Hut. Ich hätte das Gleichschlagseil. Jetzt spielen wir das Spiel andersrum. Ich nehme wieder meine Drähte und die drehe ich so lang zu einer Litze, bis sie 30 Grad nach rechts schauen. Und jetzt drehe ich meine Litzen mit den rechts gedrehten Drähten, aber nach links. Beides mal wieder 30 Grad, dann habe ich den einfachen Effekt. Ich habe links gedrehte Litzen und die Drähte da drin, die stehen aber genau in seiner Längsachse. So, diese Drähte haben jetzt den Effekt, dass sie auf der Außenseite des Seiles brechen. Und das ist für mich dann praktisch, wenn ich irgendwo in einer Anwendung unterwegs bin, wo ich sage, aha, ich will das visuell inspizieren können. Und dann gibt's eine Norm, die sagt ganz einfach, du misst dir eine Bezugslänge aus Und wenn du sechs gebrochene Drähte hast, dann ist das Seil noch gut. Und wenn der siebte Drahtbruch erscheint, dann musst du das Seil tauschen. Da sind natürlich noch Sicherheitsmargen hinterlegt und so weiter. Aber das lässt dann eine andere Form der Überwachung im Betrieb zu. Aus dem Grund unterscheiden wir bei den laufenden Seilen in Gleichschlagseile und Kreuzschlagseile.
Und warum haben die Eigenschaft, dass die einen innen und die anderen außen brechen? Das liegt an der Belastung der einzelnen Drähte durch das Verdrillen, oder wie?
Ja, im Grunde schon. Es liegt am Krümmungsradius des Einzeldrahtes, wie der im Seilverbund zum Liegen kommt. Richtig. Also bei Gleichschlagseilen habe ich im Innern der Litze einen Krümmungsradius, der dem Draht mehr wehtut. Darum geht er tendenziell eher innen drin kaputt. Und Kreuzschlagseil habe ich das Ganze außen. Und dann muss ich aber trotzdem immer noch auf die Anwendung zusätzlich schauen. Also wenn ich beispielsweise in einer mehrlagigen Trommel fahre, wo ich mein Seil hinten drauf speichere, da stapel ich ja das Seil auf sich selber. Und da drücken sich dann teilweise die Außendrähte mit den Außendrähten von den Nachbarn oder den darunterliegenden Seillagen, drücken sich da dann die Drähte nach und nach kaputt.
Okay.
Genau, das ist lästig, weil das Seil geht kaputt. Aber ein Seil ist fast prinzipiell immer ein Verschleißteil. Es ist aber gut im Sinne der Sicherheit, weil ich muss immer sehen, was für ein Zustand hat mein Bauteil, bevor ein gefährlicher Zustand eintritt. Ja. Aber das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, Seile sind fast immer Verschleißteile. Seile sind selten dauerfest. Ausnahme sind stehende Seile in Brücken oder Stadien, aber laufende Seile sind in der Regel Verschleißteile. Ja. Also die werden getauscht. Nur mal so als Hint, auf einem Baustellenkran hat ein Seil eine Lebensdauer zwischen einem und 4 Jahren.
Wie macht man das, dass ich finde es besonders bei einem Gleichschlagseil erstaunlich, dass sich das nicht wieder aufdrillt?
Du meinst jetzt, wenn ich's bei mir auf der Haspel habe oder wenn es im Betrieb ist?
Also wenn ich jetzt ein paar Drähte nehme und die zusammendrehe und dann lasse ich los, dann drehen die sich ja wieder, also nicht ganz parallel wieder, aber die drehen sich ja wieder zurück.
Genau, das ist so. Genau. Und der Gag ist jetzt an der Geschichte, dass ich in dieser Verseilmaschine, also schaut's gerne mal auf YouTube nach, gibt's mal Verseilmaschine ein. Das sind riesige Maschinen mit sehr großen rotierenden Massen, wo diese einzelnen Drähte oder die einzelnen Litzen auf Spulen hinten drin sind und die drehen sich um sich selber und vorne am Verseilpunkt wird das dann alles zum Seil zusammengedreht. Jetzt zu deiner Frage, wieso dreht sich das nicht von selber wieder auf? Das tut's, wenn ich keine entsprechenden Vorkehrungen mache. Und was da normalerweise passiert, ist, dass in diesen Maschinen sogenannte Vorformer drin sind. Das heißt, die Litzen werden, bevor sie verseilt werden, schon vorgeformt, sodass sie dann einigermaßen beruhigt im Seilverbund drin liegen.
Und gilt also das jetzt nur für Stahlseile oder auch für Faserseile?
Bei Faserseilen haben wir ein bisschen andere Methoden.
Okay.
Eine Faser ist in der Regel so kleinteilig und so biegeweich, dass wir das da nicht brauchen. Da haben wir andere Methoden, da gehen wir oftmals nach dem Flechten mit Hitze drauf, um da eine gewisse Materialkontraktion zu erreichen.
Okay. Ja.
Also da haben wir dann verschiedene Anlagen, wo man entweder direkt an der Flechtmaschine oder in einem separaten Prozessschritt die Seile nochmal gezielt erwärmt oder möglicherweise sogar noch mit Zusatzbeschichtungen ausrüstet, um dann die entsprechenden Eigenschaften für den Anwender zu erreichen.
Ja, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie eine Konstruktionsfrage, ob sich das wieder aufdreht oder nicht. Also ich frage deshalb, weil wir haben als Kinder haben wir immer so Kordeln gemacht, wo man halt viele Fäden nimmt und dann dreht man die ganz oft um die eigene Achse. Und dann legt man das aber doppelt und dann verdreht sich das ja andersrum und dann hat man eine Kordel, die nicht von selber wieder aufgeht.
Ja, genau.
Wahrscheinlich, weil es halt einmal so rumdreht und einmal so rum. Oder ich weiß nicht, ich habe da nie drüber nachgedacht, warum das genau so ist.
Ja, tatsächlich ist es in, auch wenn du es zurückschlägst, ist die Schlagrichtung immer noch die gleiche.
Ja,
Also wenn du was
okay.
verdrehst und du drehst es und biegst es um die Ecke und führst es wieder hoch, dann hast du trotzdem wieder die gleiche Schlagrichtung.
Okay, ja.
Es sind jetzt zwei unterschiedliche Effekte, was wir hier gerade besprechen. Das eine ist also die Eigenspannung der Subkomponenten. Das andere ist natürlich, du hast natürlich recht, wenn ich jetzt was habe und ich verdrille das miteinander und dann hänge ich unten freihängend eine Last dran, dann dreht sich das wieder auf.
Ja.
Klassisches Beispiel ist der Teebeutel. Ja, also ich ziehe einen Teebeutel aus der Tasse und das Ding fängt an zu drehen. Ja, das ist genau
Ja,
dieser
ja,
Effekt.
ja.
Logisch. Genau. Wieso dreht sich jetzt, sagen wir mal, bei einem Kletterseil dreht sich nichts, weil das ist geflochten. Da sind gleich viel, die Litzen überkreuzen sich und ich habe so viele Litzen links wie rechts, so dass da kein Drehmoment auftritt. Also Drehmoment für alle Nichttechniker, ein Drehmoment ist eine Längs, Entschuldigung, eine Drehkraft, die bei einer Längskraft eintreten kann. Das heißt, wenn ich was dranhänge, fängt das Ding an zu drehen, wenn ich es nicht gegen Verdrehung sichere. Wenn ich jetzt ungeführte Lasten habe, dann löse ich das dahingehend, dass ich mehrere Litzenlagen verbaue. Ja, das heißt, das
Aha.
Seil besteht da nicht nur aus einer Litzenlage, sondern aus zwei oder idealerweise drei Litzenlagen. Und dann mache ich die erste Litzenlage, drehe ich links rum. Die würde sich dann wieder aufdrehen. Und dann drehe ich die zweite Litzenlage über die ersten Litzenlage drüber. Dann würde sich das Ding noch stärker aufdrehen. Aber jetzt mache ich die dritte Litzenlage und die drehe ich rechts rum. Und dann arbeitet in diesem ganzen Verbund, arbeiten Lage 1 und 2 gegen Lage 3. Und das ganze Konstrukt per se ist dann zumindest an einem Betriebspunkt drehmomentneutral.
Ja.
Das erreiche ich nie ganz, aber zu einem guten Teil, so dass es dann wirklich so ist, dass wenn ich jetzt beispielsweise an einem Strang irgendwas heben möchte, dass sich der Haken da relativ wenig dreht.
Ja. Okay. Eigentlich waren wir ja bei den Eigenschaften und sind jetzt so ein bisschen abgedriftet in die
Stimmt.
verschiedenen Konstruktionsarten, Prinzipien, weil das halt einen Einfluss eben auch hat auf die verschiedenen Eigenschaften. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch Eigenschaften, die irgendwie nicht die unmittelbaren, wie soll ich sagen, Anforderungen, also wie viel Gewicht will ich heben, über welche Länge, wie schwer darf das Seil sein, sondern eben irgendwelche Randbedingungen, Temperaturbereiche, in denen ich das Seil benutzen will. Du hattest auch schon gesagt, das Thema Wasser eben, schwimmt das Seil oder nicht, nimmt das Wasser auf oder nicht. Das ist ja auch
Genau.
ganz entscheidend für die Materialauswahl, denke ich mal.
Genau. Also, was habe ich an Umwelteinflüssen? Ich habe einen gewissen Temperaturbereich, in dem ich mit dem Seil arbeiten möchte. Das ist jetzt in Europa in der Regel irgendwas zwischen minus 40 und plus 50 Grad. Klingt jetzt nach viel. Ja, minus 40 habe ich ja nie. Stimmt. Aber eine gewisse Sicherheitsmarge lässt man
Ja.
sich trotzdem. Dann habe ich die Frage, was ist mit Wasser, was ist mit Chemikalien? Das ist dann auch wieder je Anwendung unterschiedlich. Also in einem Stahlseil wird man meinen, machen die Chemikalien nichts aus. Stimmt, aber in einem Stahlseil sind Schmierstoffe drin. Also das sind in der Regel Festschmierstoffe, die, wenn sie warm werden, werden die dann irgendwann zäh, viskos oder sogar flüssig. Aber wenn ich da jetzt Chemikalien drauf sprühe, also ein Bremsenreiniger auf ein Stahlseil, um das zu putzen, ist beispielsweise eine schlechte Idee, weil dann wasche ich da lokal die Schmierstoffe aus und dann habe ich wieder den Effekt, dass Draht auf Draht schneller verschleißen und das Seil würde an dieser Stelle schneller kaputt gehen. Also Chemikalien ist ein Punkt. Schwimmfähigkeit kann ein Punkt sein. Nicht beim Stahlseil logischerweise, aber eher bei persönlicher Schutzausrüstung. Also beispielsweise stellen wir Seile her für Canyoning und Speleologie, also Höhlenforschung. Wir haben auch schon mal Seile für Taucher. Also das waren höhlenforschende Taucher. Denen haben wir auch schon mal Seile geschickt. Und die haben dann den Anspruch, dass die Seile im Grunde das gleiche Gewicht wie Wasser haben. Weil die sollen ja in der Höhle unter Wasser, sollen die nicht an die Decke hochtreiben und die sollen sich aber auch nicht wirklich am Boden ablegen. Und sie sollen möglichst wenig Gewicht haben,
Ja.
klarerweise. Da habe ich dann wieder Zusatzanforderungen wie Sichtbarkeit, logischerweise. Also wir haben zum Beispiel mal Seile gemacht, die werden dann für die Unterwasserorientierung verwendet von Tauchern. Also wenn der in eine Höhle reintaucht, der macht das so ein bisschen Nicht Hänsel und Gretel, das war diese griechische Sage, ich komme jetzt nicht drauf. Na komm, im Labyrinth mit dem Minotaurus. Ja, Allgemeinbildung. Okay. Na wurscht, also der zieht jedenfalls seine Seilrolle mit sich mit, damit er aus der Höhle auch wieder rausfindet, bevor ihm die Luft ausgeht.
Ja.
Aber das sind jetzt wiederum Sonderanwendungen.
Ja.
Das haben wir noch, Chemikalientemperatur. Was halt ganz, ganz oft ein Thema ist, sind ganz spezielle Handling-Fragen.
Mhm.
Also wie gesagt, ich brauche eine gewisse Knotbarkeit, die kann man auch messen. Da gibt es eigene Prüfverfahren, wie gut lässt sich ein Seil verknoten und wie leicht geht der Knoten wieder auf. Habe ich im Bereich der Höhensicherung irgendwelche Abseilgeräte? Wie gut kann ich das im Abseilgerät kontrollieren? Habe ich irgendwelche Steigklemmen? Wie gut klemmt die Steigklemme? Bei welcher Belastung bricht mir der Seilmantel bei der Steigklemme? Das sind dann aber alles im Grunde schon eher weiche Faktoren, die man in der Feldvalidierung sich anschaut.
Mhm.
Also sprich, da würden wir verschiedene Prototypen bauen. Der Validierungspartner bekommt verschiedene Prototypen und testet die dann durch und gibt uns eine sehr detaillierte Rückmeldung, welcher Prototyp wie gut funktioniert hat, in welcher Konstellation.
Mhm. Okay.
Heißt für uns natürlich, wir müssen auch, also die Engineers bei uns, die wissen schon sehr, sehr genau, was ihre Kunden brauchen und sind auch in den jeweiligen Anwendungen selber fit. Also unser Segelentwickler, der weiß schon, wie ein Segelseil funktioniert und wie das benutzt wird. Und der Bergseilentwickler, der ist selber Bergführer, der weiß auch, was die Kollegen wollen. Also du brauchst schon eine gewisse Anwendungsaffinität auch, damit du überhaupt die Bedürfnisse des Kunden verstehst und das ins Produkt übersetzen kannst.
Ja, wahrscheinlich gerade, weil das so Spezialthemen sind, oder?
Also richtig.
Da hat man als Normalo, sage ich mal, wahrscheinlich nicht so viel Berührungspunkte mit, dass man sich da so, dass da so jeder mitreden könnte irgendwie.
Ja, das ist ganz interessant. Ich stehe ja gerne mal im Sportgeschäft und belausche die Leute, wenn sie dann Kletterseile kaufen. Und klar, am Ende ist es ein Commodity und die Leute kaufen in der Regel nach Farbe und Preis.
Mhm.
Ja. Das ist jetzt mal die Masse der Anwender und das sehen wir natürlich auch bei uns in den Absatzzahlen, welche Seile werden denn wie viel gekauft. Aber du hast halt immer auch Anwendergruppen, die anders auf dem Thema unterwegs sind. Also bestes Beispiel Bergführer. Ja.
Mhm.
Das sind Profis, die wissen ganz, ganz genau, welche Produkte gibt's am Markt, was kommt nächstes Jahr neu, was hat welche Vorteile, was hat welche Nachteile. Jeder baut sich so sein eigenes System zusammen. Gerade in diesen Bereichen wissen die Leute sehr, sehr genau, was sie wollen.
Mhm.
Kitesurfen, genau das Gleiche. Ja. Also es ist erstaunlich, wir arbeiten damit hochfesten Werkstoffen, die gibt es auch nochmal in unterschiedlichen Gütegraden. Das sind so filigran zu steuernde Systeme, das macht wirklich einen Unterschied. Ich habe das selber lange nicht geglaubt, bis ich selber meinen Segelschein gemacht habe. Dann haben sie mir mal erzählt, ja, und da hier, ich brauche den hochfesten Werkstoff für dies, das. Und dann sage ich, wieso denn? Das ist ein stinknormales Segelboot. Wie kann das sein?
Ja.
Aber es ist tatsächlich so ein Segelboot, wenn es am Wind segelt, das ist ein derart fein justierbares Gesamtgebilde, dass wenn ich unten 3 Zentimeter auf der Winch nachlasse, dann verändert sich alles. Das ist ein Wahnsinn.
Ja. Was ist denn mit maximal herstellbarer Länge von Seilen? Ist das auch eine Eigenschaft, die man quasi gleich mitspezifizieren muss?
Ja, muss ist relativ. Wir sind jetzt wieder anwendungsspezifisch unterschiedlich. Im Stahlseilbereich ist es im Grunde limitiert durch die Einzeldrahtlänge.
Mhm.
Im Faserseilbereich gibt es Anwendungen, wo wir die Möglichkeit haben, anzuflechten oder anzuspleißen sozusagen. Das passiert aber auf der kleinsten Komponentenebene. Es gibt da Techniken, wie ich einzelne Zwirne, also nochmal zur Erinnerung, wir hatten Garn, mehrere Garne geben einen Zwirn, mehrere Zwirne geben mir eine Litze und mehrere Litzen das Seil. Und ich kann auf der Zwirnebene, kann ich Mikrospleise machen. Und wenn ich die über eine gewisse Länge in der Seilfertigung versetze, dann habe ich keine Bruchkraftverluste und der Anwender merkt auch nicht, dass da ein Spleiß ist. Mhm. Aber das ist auch wiederum von der Anwendung abhängig und von der Konstruktion.
Ja, und ein Spleiß ist eine Stelle, wo halt die einzelnen Garne von einem Zwirn dann so ineinander verwebt werden.
Und verdrillt, ja, verdrillt. Genau, die werden miteinander verdrillt, genau. Mhm. Und die halten dann durch Reibung auf sich selber. Das ist eigentlich ganz interessant. Also das Spleißen generell, das gibt's im Stahlseilbereich als auch im Faserseilbereich. Da ist es im Grunde so, ich verdrehe das Seil mit sich selber. Da kann sich jetzt kein Mensch was drunter vorstellen. Also biegen wir wieder kurz ab in die Seilbahn. Eine umlaufende Seilbahn, die hat im Grunde einen großen Seilring, der hat kein Ende. Ja, wie geht denn das? Das geht dergestalt, ich nehme die beiden Seilenden und dann verdrehe ich diese beiden Seilenden gegeneinander mit sich selber. Und zwar so lange, man sagt 1000-mal Seildurchmesser, also wenn ich ein 40 mm Seil habe, dann wäre der Spleiß mindestens 40 Meter lang. Da gibt es spezielle Spleißermeister, die kommen dann auf die Baustelle an der Seilbahn und verdrehen das mit sich selber. Da ist das dann so, wenn ich dann an dem Seil ziehe, dann wird es ja wieder ein bisschen länger und erfährt eine Querkontraktion. Und diese Querkontraktion der Litzen gegeneinander sorgt für eine Klemmwirkung. Und das ist eigentlich ganz charmant, weil so kann ich es schaffen, dass ich ein Seil mit nur einer ganz geringen Durchmesserzunahme mit sich selbst verbinde und so an den geschlossenen Seilring schaffe, der dann auch zum Beispiel noch verwendet werden kann, wenn da die Kabinenbügel oben drauf klemmen.
Ja.
Also jetzt im Beispiel eines Sesselliftes oder einer Kabinenumlaufbahn.
Ja. Gut. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war das Thema, ich habe es Grip genannt, bei Riemen, aber ich würde jetzt denken, ein Riemen ist wahrscheinlich auch, also von so Riemenantrieben irgendwie, das ist wahrscheinlich auch gewebt, oder? Und damit kein Seil.
Also ein Riemen ist erstmal kein Seil, das ist richtig. Gewebte Riemen gibt's bestimmt. Riemen kenne ich jetzt hauptsächlich aus dem Bereich der Hochregalläger. Und zwar so kleinteilige Hochregalläger. Da wird oftmals mit Riemen gearbeitet. Die sind aber meines Wissens nicht gewebt, sondern das sind vulkanisierte Riemen. Also sprich, ich habe ein Elastomer und innen drin habe ich tragende Verstärkungselemente. Das können wiederum einzelne Stahllitzen sein, relativ kleine Stahllitzen, die dann parallel in diesem Riemen drin liegen.
Okay.
Ja, also ich habe ein tragendes Element und wiederum eine umgebende Matrix, wenn man so möchte, um da ein ruhiges Laufverhalten zu gewährleisten.
Ja, okay. Aber was anderes als ein Seil.
Ist eine andere Fertigungstechnologie.
Ja, okay. Gut, jetzt hatten wir uns so zwei große Gebiete rausgepackt, wo wir gesagt haben, da wollen wir ein bisschen genauer noch drüber reden. Wir haben einige Punkte schon gestreift. Wollen wir trotzdem nochmal speziell auf das Thema Stahlseile schauen?
Gerne.
Wir haben ja jetzt schon verschiedene Einsatzbereiche genannt. Krane, Brücken, Bergbau, Zeltkonstruktionen. Und ach so, genau, dazu einen Punkt wollte ich noch fragen, weil wir ja vorhin das von Umwelteinflüssen hatten. Da wird doch das Thema Rost wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, oder?
Kann eine Rolle spielen. In der Regel ist es so, dass die Stahldrähte verzinkt werden. Also der Einzeldraht wird verzinkt als Korrosionsschutz, weil normaler Kohlenstoffstahl würde natürlich rosten.
Ja.
In der Regel sind eben die Einzeldrähte verzinkt.
Und damit rostet es dann nur dort, wo die Verzinkung irgendwie beschädigt wird.
Richtig.
Ja. Genau. Okay.
Oder was es natürlich gibt im Offshore-Bereich, also bei Oil and Gas, also bei diesen Ölbohrplattformen oder Verlegeschiffen, die kämpfen natürlich schon mit Korrosionsproblemen, logischerweise, weil das Salzwasser greift natürlich die Seile an. Und wenn ich jetzt unter Wasser Dinge bewege mit so einem Stahlseil, dann dringt mir Wasser ein. Logischerweise, ich habe einen relativ hohen Wasserdruck, wenn ich da tief gehe.
Ja.
Und das Wasser bleibt dann auch im Seil zu einem Teil zurück, wenn ich das Seil wieder hochziehe und ans Schiff auf die Winde wickel. Und da gibt es dann oftmals das Problem, dass die Seile von innen heraus korrodieren.
Mhm.
Ja,
mhm.
Also okay. kann es geben, ja.
Ja. Wie macht man denn so ein Stahlseil? Also erstmal braucht man Drähte.
Genau. Erstmal brauche ich einen Haufen Drähte. In der Regel brauche ich auch Drähte unterschiedlicher Durchmesser für ein Seil.
Mhm.
Das hat damit zu tun, dass ich natürlich diesen Kreisquerschnitt, den ein Seil theoretisch hat, möglichst gut ausfüllen möchte, um viel Bruchkraft zu gewinnen. Gleichzeitig will ich das Seil aber möglichst biegeweich haben.
Mhm.
Da haben sich dann verschiedene Litzenkonstruktionen durchgesetzt, wie ich dünne und dicke Drähte miteinander verdrehe, so dass ich einen hohen Füllungsgrad bekomme, aber gleichzeitig eine recht homogene Oberfläche. Also ich nehme jetzt Drähte verschiedene Durchmessers und die drehe ich mir zu einer Litze auf einer sogenannten Verlitzmaschine. Da kommen also wirklich hinten die Drähte einzeln auf Spulen rein. Und diese Verlitzmaschine, die dreht mir diese Einzeldrähte über mehrere tausend Meter zusammen zu einer Litze. Das Ganze mache ich dann, Hausnummer, 35 Mal. Und dann nehme ich 35 solcher Litzen und die packe ich dann alle in eine Verseilmaschine. Die funktioniert ähnlich wie eine Verlitzmaschine, nur in groß. Und aus diesen 35 Litzen drehe ich mir dann ein Seil und dann kommen mir da vorne aus den 4000 Meter Draht, machen wir beispielsweise 3700 Meter Litze und dann kommen da vorne 3300 Meter fertiges Seil raus. Das ist dann ein langes Seil am Stück und in der Regel braucht der Anwender halt nicht 3300 Meter, sondern ein bisschen weniger. Und diese Masterlänge, die wird dann noch konfektioniert bei uns. Das heißt, erstmal wird die auf Länge geschnitten. Das heißt, die wird von der großen Haspel, wird die umgespult. Da haben wir dann Messvorrichtungen, mit denen wir sehr, sehr genau messen können, wie viel Meter Seil spulen wir denn hier gerade um.
Mhm.
Und dann kann sich der Kunde noch wünschen, ob er keine eine oder zwei Endverbindungen auf die Seilenden drauf haben will, je nachdem, was er mit dem Seil vorhat.
Was ist eine Endverbindung?
Also in der Theorie würde man sagen, es ist irgendwas, was mir hilft, dass ich die Last, die ich mit dem Seil übertragen möchte, überhaupt in das Seil reinbekomme. Also was man meistens so sieht, ist, dass da irgendwo ein Auge vorne mhm. gelegt wird und dann habe ich so eine Alupressverbindung, ja. so eine Alupresshülse und da habe ich das einfach zusammengequetscht. Oder was sicherlich die meisten kennen, sind sogenannte Drahtseilklemmen. Das sind diese kleinen Dinger, die haben so einen Sattel und so einen Stahlbügel und dann zwei Muttern auf der Rückseite.
Mhm.
Die kann ich im Baumarkt kaufen. Ja? Und dann stecke ich das Seil da durch und schraube das Ding hinten zusammen.
Ja, ja.
Genau.
Okay. Okay.
Also das kann man nehmen. Was sehr gängig ist jetzt im Industriebereich, sind sogenannte Endvergüsse, also Kunststoffvergüsse. Das sind zwei Komponenten. Ja, Kleber ist jetzt leicht untertrieben. Also das ist ein Zwei-Komponenten-Mittel. Da tue ich das Seil am Ende wieder entdrillen, wenn man so will, bis ich wieder so einen Besen von Einzeldrähten habe. Und das ganze Ding stecke ich in eine Hülse und in diese Hülse gieße ich dann so ein Zwei-Komponenten-Gemisch ein mit einer sehr, sehr hohen Druckfestigkeit und hat dann den Effekt, ich habe am Ende einen Kegel, mit dem ich dann entsprechend die Last übertragen kann.
Mhm.
Also da kommt dann am Ende, das schaut dann aus, ja, wie eine, was ist das, so ein Zylinder, so ein Bommel,
mhm. ja,
sagt
ja.
man dazu.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ja.
Genau. Das sind so die gängigsten Endverbindungen, die man da hat. Also im Grunde, Kurzfassung, ich habe die Drähte, ich verlitze, ich verseile, ich konfektioniere, also ich länge ab und mache eine Endverbindung drauf.
Ich nehme an, dass man weder beim Verlitzen noch beim Verseilen den Draht oder die Litzen, also die Drähte oder die Litzen über die komplette Länge ausbreitet, die 4000 Meter, sondern man wickelt es irgendwie von einer Spule oder mehreren Spulen ab und auf der anderen Seite wieder drauf. Also auf
genauso
eine andere Spule. Und wie viel Strecke braucht man da so dazwischen?
Eigentlich gar nicht so viel, wenn man sich im Einzelnen überlegt, aber tatsächlich für den Gesamtprozess braucht man dann doch wieder ganz schön Länge in der Halle. Die Drähte werden angeliefert auf Ringen vom mhm. Drahtzieher. Es gibt also Firmen, deren Hauptgeschäftsfeld ist es, Drähte zu ziehen.
Mhm.
In einer entsprechenden Oberflächen- und entsprechenden Festigkeitsgüte. Und das kann man sich so vorstellen, die Drähte werden angeliefert in so Ringen, die haben, was werden die haben? Die haben so einen Meter Durchmesser und sind so 20, 30 Zentimeter hoch.
Mhm.
Reiner Stahl, ein reiner Stahldraht, genau. So eine Verlitzmaschine, da gibt es unterschiedliche Bauformen, aber so eine durchschnittliche Verlitzmaschine, ja, was hat die, so 30, 40 Meter Länge?
Ah ja, dann doch, okay.
Ja, genau. Und da baue ich quasi alle Draht, also ich nehme diesen Drahtring und von dem Drahtring spule ich erstmal, also wickel ich den Draht ab auf eine kleine Maschinenspule.
Mhm.
Und dann nehme ich diese kleinen Maschinenspulen und die baue ich alle hintereinander in die Verlitzmaschine rein, führe alle Drähte nach vorne zum Verlitzpunkt. Und dann dreht sich das ganze Ding wieder um sich selber und vorne kommen dann alle Drähte als ein Element verdreht raus. Das wickel ich dann wiederum auf die nächstgrößere Spule. Und diese nächstgrößere Spule, viele von denen, die packe ich dann in die nächste Maschine, die ist dann schon wesentlich größer. Und da mache ich das Gleiche, da nehme ich dann alle Litzen und ziehe die von hinten nach vorne und vorne führe ich alle in einem Punkt zusammen und die ganzen Spulen, die ich in die Maschine gepackt habe, die drehen sich alle um eine Achse.
Ja.
Und vorne verdrehe ich das dann alles entsprechend zusammen. Und am anderen Ende der Maschine ist dann eine noch größere Haspel und da packe ich dann das oder wickle ich das komplette Seil drauf.
Mhm. Okay. Also das wird in quasi einem Schritt gemacht.
Ja, kann man so machen. Wenn ich ein einlagiges Litzenseil habe, dann mache ich das genau so.
Mhm.
Wenn ich ein mehrlagiges Litzenseil habe, dann verseile ich die Litzen zu einem Seil. Das kommt auf die große Haspel, wie gerade besprochen.
Ja.
Die packe ich dann wieder an den Anfang der Maschine.
Mhm.
Und mache die Maschine voll mit der zweiten Litzenlage und führe quasi die erste Litzenlage in der Mitte durch. Und verseile die zweite Lage drüber, wickel am Ende auf, nehme diesen Haspel, pack den von Ende der Maschine wieder an den Anfang der Maschine, mache die Maschine wieder voll und wickel die dritte Litzenlage in der Regel dann eben in die andere Drehrichtung, wickel ich über die ersten beiden Litzenlagen.
Ja, ja, raffiniert.
Genau.
Okay.
Das ist eine sogenannte Normalverseilung. Man kann das aber auch alles in einem Fertigungsschritt machen.
Mhm.
Dann geht es schneller, hat konstruktiv ein paar andere Eigenschaften. Vor- oder Nachteile würde ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt Unterschiede zwischen einer sogenannten Normalverseilung in 2 bis 3 Schritten, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, oder in einer Parallelverseilung. Da verseile ich mehrere Litzenlagen im gleichen Arbeitsgang. Das geht auch.
Und das heißt, alle Stahlseile sind gedreht. Es gibt keine geflochtenen Stahlseile.
Das ist eine super Frage. Ich würde mal sagen, im Industriebereich, alles, was lasttragend ist, ist in der Regel ein gedrehtes Stahlseil.
Mhm.
Also alles, was wir jetzt bisher besprochen haben, Aufzüge, Krane, Seilbahnen, Zugwinden, also die laufenden Seile sind auf jeden Fall mal gedrehte Seile. Bei den stehenden Seilen, also Brücken, Stadien, Architektur, sind es auch fast immer gedrehte Seile. Es gibt auch Metallgeflechte. Die kommen aber eher zur Anwendung Schutz von Leitungen und Kabeln.
Mhm.
Also prominentestes Beispiel wäre zum Beispiel die Stahlflexleitung, also Bremsleitung bei Motorrad.
Mhm.
Das haben vielleicht manche schon mal irgendwo bemerkt. Das ist im Grunde ein Metallgeflecht. Was da drüber ist, schützt aber eine darunterliegende Hydraulik oder Elektroleitung.
Okay. Ja.
Genau.
Ja.
Für Lastübertragung im laufenden Seil sind Metallgeflechte aus Drähten in der Regel nicht geeignet. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wenn ich ein Geflecht mache, dann habe ich immer sehr, sehr scharfe Überkreuzungsstellen. Und wenn ich so einen hochfesten Draht habe, dann hat er eine sehr, sehr hohe Zugfestigkeit. Die erkaufe ich mir aber mit einer nicht so hohen Scherfestigkeit.
Mhm.
Also der Ingenieur spricht da von einem anisotropen Werkstoff, der also in unterschiedliche Belastungsrichtungen unterschiedliche Festigkeiten und Eigenschaften hat. Und wenn ich jetzt auf einen längs hochfesten Werkstoff eine hohe Querpressung lokal draufbringe, geht das Ding relativ schnell kaputt.
Mhm.
Und aus dem Grund haben sich Metallgeflechte nicht durchgesetzt.
Mhm. Okay, verstehe. Dann noch eine Frage zum Thema Stahlseile. Habt ihr mit der Montage auch irgendwas zu tun oder liefert ihr da eine Kabeltrommel aus und das war's?
Ja, wir haben mit der Montage auch zu tun. Das ist je nach Kunde und Anwendungsfall ist das hilfreich bis nötig. Wird hauptsächlich abgefragt im Bereich größerer Maschinen. Also größere Maschine heißt, alles ab einem 1000-Tonnen-Kran.
Mhm.
Also das sind sehr, sehr große, beispielsweise Offshore-Schiffskrane, solche Sachen oder Seilbahnmontagen. Da helfen wir schon auch mit, weil das ist dann doch recht speziell, wie man so ein schweres Stahlseil den Berg hochbekommt. Da wird dann schon mitgeholfen, ja.
Gut, dann lass uns über Faserseile sprechen. Ich habe es noch nicht so ganz rausgehört, aber mir kommt es so vor, als ob Faserseile schon was sehr anderes sind als Stahlseile. Täuscht mich das?
Also ich finde schon, ja. Ja, ich finde schon sehr, sehr anders, ja.
Okay.
Es sind jetzt aus Herstellersicht, es sind sehr unterschiedliche Märkte mit sehr unterschiedlichen Menschen, ganz anderen Anforderungen. Und jetzt aus der Business-Perspektive logischerweise auch anderen Vertriebskanälen,
ja,
anderen Marketingaktivitäten, anderen Prioritäten. Ja, es ist so.
Warum? Ist so. Weil Faserseile hauptsächlich im Sportbereich eingesetzt werden?
Ja, nicht nur Sport, aber sagen wir mal B2C. Also wir vertreiben im Stahlseilbereich, arbeiten wir im Grunde nur mit anderen Industrieunternehmen zusammen. Oder wirklich Spezialisten, die genau wissen, was sie brauchen.
Ja.
Also B2B, also sprich Seilbahnhersteller, Seilbahnbetreiber, Kranhersteller, Kranbetreiber. Im Faserseilbereich hast du mehr diese Einzelperson, die sich damit befasst. Also da ist es nicht so sehr ein Maschinenelement, wie das jetzt im Stahlseilbereich der Fall ist, sondern du hast halt, ja, wie gesagt, den Einzelanwender, der sehr, sehr genaue Vorstellungen hat, was er da möchte. Teilweise haben wir auch Modeaspekte. Also wir haben Kunden, die sagen, wir müssen unser Seilportfolio überarbeiten. Was sind denn jetzt gerade die Trendfarben?
Mhm.
Und die Märkte, wo Faserseile zum Einsatz kommen, sind eben mehr B2C-Märkte.
Mhm.
Also der als Privatanwender hat man sicherlich mehr Kontakt mit Faserseilen als mit einem Stahlseil.
Ja.
Also das einzige Stahlseil, was ich als Privatkunde in der Hand habe, ist der Baudenzug an meinem Fahrrad. So ich denn nicht mittlerweile eine Hydraulikbremse habe.
Ja, ja.
Aber der Baudenzug am Fahrrad ist im Grunde eine Litze. Ja, das ist eine 1x7 Litze, das sind 7 kleine Drähte, die miteinander verdreht sind.
Mhm, okay.
Ja.
Du hast schon so ein paar Materialien genannt bei Faserseilen. Das sind, also du hast schon gesagt, Materialien wendet ihr jetzt nicht mehr, setzt ihr nicht mehr ein, aber es gibt ja noch Seile aus Naturmaterialien.
Das gibt's, richtig. War auch über lange Zeit, waren die Naturmaterialien, eigentlich bis in die 1950er war das eigentlich der Standard.
Mhm.
Also Hanfjute, Sisal. Wir arbeiten hauptsächlich mit Polyamid und Polyester. In geringerem Maße mit Polypropylen. Polypropylen hat die Eigenschaft, dass es eine etwas geringere Dichte hat als Wasser, sprich das schwimmt.
Mhm.
Das kann in einzelnen Spezialanwendungen kann das interessant sein. Also wenn ich eine Floatingliner haben will für meine Segeljacht, dass wenn ich die ins Wasser schmeiße, dass die schwimmt und nicht untergeht.
Mhm.
Da würde man zum Beispiel Polypropylen einsetzen. In der Regel nehmen wir Polyamid und Polyester bei den nicht hochfesten Werkstoffen.
Und das wird durchaus auch gemischt in einem Seil, oder? Also, jetzt, dass ich Fasern aus dem einen und aus dem anderen habe.
Richtig, okay. Genau. Also gerade im Industriekletterbereich mischen wir sehr, sehr viel. Da haben wir dann oft Polyamid und Polyester in einem Seil gemischt. Richtig.
Mhm.
Das hat dann wiederum genau diese Anforderung, die ich vorhin beschrieben habe. Ich will einerseits eine Mindestbruchkraft haben. ich möchte eine gewisse Dehnung im Sturzfall haben, ich möchte aber wenig Dehnung haben, wenn ich an dem Seil hochkletter, gut zu Knoten sein, ich brauche den richtigen Grip, etc. etc. Und da hat sich momentan als Standard etabliert, dass man Polyester und Polyamid mischt. Ja.
Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Chemie. Diese ganzen Poly-Kunststoffe, das sind alles verschiedene Kunststoffe auf Erdölbasis oder wie kann man sich das vorstellen oder zusammenfassen auch?
Ja, richtig, genau. Hm. Also das sind Kohlenwasserstoffe, also fossil-based, wenn man so möchte. Wir arbeiten da momentan an den ersten Entwicklungen, dass man recycelte oder biologisch basierte Werkstoffe herbekommen, die aber chemisch ident oder zumindest ähnlich sind. Mhm. Momentan ist es so, ja, das ist Kunststoff, genauso wie der Joghurtbecher ist jetzt kein, das Polystyrol, das ist wieder was anderes.
Ja, aber Kleidung ist ja viel aus diesen
Kleidung Stoffen. Ist viel ja. aus Polyester beispielsweise, ja. genau. Ja. Also ja, sind im Grunde Standardkunststoffe, die beziehen wir von Faserlieferanten und die Faserlieferanten wiederum beziehen das von den bekannten großen Chemiekonzernen. Die stellen da also Granulat her, das Granulat wird extrudiert und zu einer Faser gesponnen und diese Fasern, die kaufen wir dann zu.
Und diese verschiedenen Kunststoffe, wenn das alles Kohlenwasserstoffe sind, dann unterscheiden die sich in ihrer Verkettung?
Korrekt.
Okay.
Richtig. Ja. Also die Polyamid beispielsweise, es gibt ja, das gängigste ist ja Polyamid 6 oder amerikanischer Markenname Nylon. Mhm. Das ist so der Standardwerkstoff jetzt beispielsweise für Sportkletterseile ist Polyamid 6. Es gibt noch Polyamid 6,6, das hat dann etwas weniger Wasseraufnahme. Das verwenden wir sehr eingeschränkt, da versucht man gerade von wegzukommen. Das hat aber hauptsächlich Kostengründe. Es gibt noch ein paar Sondertypen, Polyamid 6,10 wird bei uns im Grunde gar nicht mehr eingesetzt. Mhm. Richtig.
Die Fasern, die ihr bekommt, das sind also, kann ich mir vorstellen, wie so ein Faden, oder?
Genau.
Okay.
Das kommt als Faden, also das sind ganz, ganz dünne Fäden. Die wiegen, nicht, dass ich jetzt die Kommastelle verwechsel, die wiegen, glaube ich, 0,1 Gramm pro Meter, so etwa.
Und wie dick so, und ist das dann? Wie so ein Nähgarn? Oder
wie? Nee, wie ein Haar. Wie Haare kann man. Diese Garne bestehen aber wiederum aus mehreren Filamenten. Ja. Das ist jetzt also wirklich die Mikroebene. Ja. Das ist auch spezifiziert. Also wir wissen, wenn wir einen so ein Garn bekommen, wie viele Mini-Haare sind da drin. Mhm. Weil auch das kann natürlich wieder einen Einfluss haben auf die Produkteigenschaften am Ende. Und das wird aber gekauft jetzt nicht mehr als Länge, sondern als Kilo. Ja. Da gibt's in der Textilbranche eine eigene Einheit, die nennt sich Tex. Und das sind Gramm pro 1000 Meter. Mhm. Und dann gibt's das DC-Tex, das sind das Gramm pro 10.000 Meter. Das hat die Historie, wenn ich früher irgendwo ein Garn kaufen wollte und dann hat der Händler mir ja alles erzählen können, wie viel Meter jetzt auf der Spule drauf sind. Also hat man gesagt, naja, ich brauche im Grunde eine Gewichtseinheit und keine Längeneinheit.
Mhm.
Also wir spezifizieren im Grunde den Rohstoff nach Gewicht pro Länge.
Ja.
Ja, und da gibt's wieder unterschiedliche Abstufungen. Wie viel Masse pro Länge hat jetzt so ein Einzelgarn? Und basierend auf dieser Einheit im Grunde rechnen wir dann los und bauen dann die Produkte auf.
Verarbeitet ihr dann diese Garne wirklich als einzelnes Garn? Also ihr spult es dann von der Spule einzeln ab in dieser Haardicke?
Genau.
Okay.
Es ist gut, dass du fragst. Jetzt machen wir Folgendes. Ich versuche mal ein Bild im Kopf zu erstellen, wie so eine Faserseilproduktion aussieht. Jetzt haben wir ja vorhin schon die Stahlseilproduktion gehört. Bei der Faserseilproduktion ist es genauso, wie du sagst. Also wir bekommen diese einzelnen Garne angeliefert auf Paletten und zwar sind die gewickelt auf so Spulen. Das kann man sich so vorstellen. Das ist so eine 30 Zentimeter lange Spule und da ist dann das Garn drauf, auch so mit 20, 30 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Und so eine Spule wiegt so irgendwo zwischen 7 und 10 Kilogramm. So, jetzt nehme ich mir diese ganzen Spulen und ich stecke die mir in sowas Ähnliches wie ein riesiges Regal. Mhm. Und dann ziehe ich von jeder dieser Spulen, ziehe ich mir einen Faden nach vorne, auch wieder in einer speziellen Maschine. Und da verdrehe ich die dann wiederum. Das kann man sich so vorstellen wie die Verlitzmaschine von vorhin, nur in klein und halt mit Faser statt mit Draht.
Ja.
Und da tue ich aus diesen vielen kleinen Garnen, baue ich mir dann einen Zwirn. Also da baue ich mir dann die erste Subkomponente. Genau so geht das los.
Sind die dann, die einzelnen Garne, sind die schon fest genug, dass wenn man da an dem Garn zieht, dass die Spule dann quasi von selbst sich dreht, oder würde das sofort reißen und man muss das irgendwie unterstützen quasi?
Nein, nein, das ist fest genug.
Okay.
Ja, ja,
okay.
Das ist fest genug, genau.
Wir haben vorhin gar nicht drüber gesprochen, wie dick ist so ein Draht in so einem Drahtseil von bis?
Von bis? Oh, was sind jetzt die kleinsten Drähte, die immer verbauen? Ich würde schätzen irgendwo 0,5 Millimeter. Mhm. Und die dicksten Einzeldrähte, die ich bisher in der Mangel hatte, die waren etwas größer als 3 Millimeter.
Okay.
Okay, das sind also, dann aber Stahlseile, die haben, das waren 109er Stahlseile. Also das ist ein Stahlseil mit 11 Zentimeter Durchmesser.
Ja.
Das wiegt 70 Kilogramm auf einen Meter und hat eine Bruchkraft von 1500 Tonnen. Also das ist ein Ding, das trägt man auch nicht mehr von Hand.
Nee.
Genau.
Ja.
Also von klein bis groß, da gibt's alles, ja.
Okay, aber dann sind die, ist zumindest der Anfang von so einem Faserseil ist sehr viel filigraner, der Anfang von so einer Herstellung.
Richtig, es ist sehr, sehr viel filigraner, die einzelnen Elemente, aber per se, die haben auch schon eine ordentliche Zugfestigkeit. Man kann sich vorstellen, so ein 10 mm Polyamidseil, das hat auch eine Bruchkraft von, ja, ich würde mal sagen, 1,5 bis 1,8 Tonnen.
So. Und was war das dicke Stahlseil gerade nochmal?
1500.
Okay, ja. Okay, wie viele Garne nehme ich so, um einen Zwirn zu machen?
Unterschiedlich.
50, 500?
Von bis. Also okay, wir haben von zweifach bis 30-fach, 40-fach ist alles dabei.
Ja.
Ist ganz, ganz unterschiedlich, wie ich da das Seil aufbaue.
Ja.
Also von mega filigran, also wenn ich beispielsweise jetzt wieder von so einer Kiteline spreche, das sind teilweise wirklich einzelne Garne oder Zweifachgarne da drin. Wenn ich irgendwo ein 50 mm Faserseil baue, da baue ich vom Anfang natürlich viel, viel größere Subkomponenten rein.
Mhm, ja. Okay. Wie geht's dann weiter mit den Zwirnen? Also bis jetzt war ja bis auf das Material und die Dicke noch alles so wie beim Stahlseil. Vereinfacht gesprochen.
Also wenn ich sage, ich baue mir jetzt ein Geflecht, also ein Standard Faserseil ist beispielsweise ein sogenanntes 12er Geflecht. Da brauche ich 12 Litzen zu und diese 12 Litzen, die fahren in diesem Maibautanz, fahren die umeinander herum und verflechten sich so miteinander. Also da drehen sich 6 Litzen links rum und 6 Litzen rechts rum in der Flechtmaschine. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Wenn man es sieht, ist es total einleuchtend. Also schaut gerne mal auf YouTube nach. Einfach mal Flechtmaschine eingeben. Da findet ihr bestimmt was Praktisches dazu. Wie geht's weiter? Ich habe jetzt meinen Zwirn und den Zwirn, den spule ich dann um nach dieser Zwirnmaschine auf sogenannte Klöppel.
Mhm.
Und der Klöppel ist sozusagen das, wie mag man das nennen? Also das Magazin. Und 12 dieser Klöppel baue ich mir in die Flechtmaschine rein.
Mhm.
Und die Klöppel arbeiten dann sich so umeinander rum, dass da am Ende ein 12er Geflecht bei rauskommt. Das wäre jetzt mal der einfachste Fall, wie so ein Seil aufgebaut werden kann.
Aber was kommt dann da raus? Ein hohler Zylinder?
Nee, ein gefüllter Zylinder.
Ein gefüllter Zylinder.
Richtig, genau. Also ich kann verschieden viele Klöppel verwenden, um so ein Geflecht zu bauen. Also Gänge zum Beispiel 8, 12, 16, 24, 32, 36, 40, 48. Ab 16er Geflecht wird es ein Hohlgeflecht. Also da flechte ich im Grunde einen Schlauch.
Mhm.
Und alles bis 12 ist das Geflecht innen drin noch gefüllt.
Mhm.
Und das kann ich mir jetzt natürlich zunutze machen. Ja, jetzt gehe ich her und ich baue mir ein Zwölfergeflecht, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann nehme ich dieses Zwölfergeflecht und gehe zur nächsten Flechtmaschine und über dieses Zwölfergeflecht flechte ich mir einen 32er Schlauch oder einen 40er Schlauch. Und dann habe ich innen drin einen tragenden Seilkern und außen drüber habe ich einen schützenden Seilmantel,
und die
dem
sind
ich auch
dann,
noch unterschiedliche Eigenschaften mitgeben kann.
die sind dann nicht miteinander verbunden.
Die sind nicht miteinander verbunden, das ist so. Was wir aber machen ist, wir stimmen die Konstruktionsparameter von Seilkern und Seilmantel so aufeinander ab, dass du im Betrieb wenig bis keine Mantelverschiebung zum Kern feststellen würdest. Das kann man machen.
Ja.
Abgesehen davon gibt es Möglichkeiten, Mantel und Kern zu verbinden. Also es gibt Flechtmethoden, da haben wir auch eine patentiert von, wo ich einzelne Mantelzwirne in den Kern reinführe und dann wieder rausführe. Und dann habe ich eine Kern-Mantel-Verbindung. Andere Wettbewerber, die verkleben teilweise Kern und Mantel. Also die führen im Grunde so kleine, das kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Tesa-Band, was da längs mit reinläuft und da ist ein Klebstoff drauf. Der ist erstmal hart, aber die machen das Seil dann im Nachhinein nochmal geschwind heiß. Und dann wird der Klebstoff innen drin flüssig und verklebt die Mantelfasern und die Kernfasern miteinander. Das hat alles wieder Vor- und Nachteile. Manches funktioniert besser, manches funktioniert schlechter. Aber da gibt es dann noch gewisse Spezialprozesse und Technologien, wenn man da ein Thema hat. Ja.
Und hattest du jetzt gesagt, dass man auch, also man hat Kern und Mantel, kann man auch mehrere Mäntel machen oder braucht man das nicht?
Kann man machen, braucht man in der Regel eigentlich nicht.
Okay.
Kostet natürlich Querschnitt, kostet Geld und Material. Geschickter ist es, einen Mantel drüber zu machen, der der Anwendung so standhält, wie es gewünscht ist. Man kann so ein bisschen die Analogie ziehen, wie zu diesem Gleichschlag-Kreuzschlagseil, was wir vorhin besprochen haben. Wir hatten ja gesagt, ein Gleichschlagseil bricht eher von innen raus, damit ich beispielsweise auf der Seilbahn den Betrieb nicht störe. Und ein Kreuzschlagseil bricht eher an der Oberfläche, damit ich rechtzeitig erkenne, wann das Seil verschleißt. Und bei einem Faserseil ist es relativ ähnlich. Da habe ich also den tragenden Seilkern und außen habe ich den Mantel. Und den Mantel will ich so designen oder auslegen, muss ich vielmehr sagen, in Werkstoff und Konstruktion, dass der Mantel lange genug hält, dass ich mit dem Produkt viel Freude habe und dass das seinen Job gut machen kann. Er andererseits aber auch früh genug kaputt geht, bevor der Seilkern kaputt geht. Weil innen trage ich die Last und ich will immer einen sicheren Zustand haben und ich will immer sicher erkennen, wann ist das Seil zu tauschen, bevor irgendwo ein gefährlicher Zustand für Mensch oder Maschine eintritt. Das ist die Logik dahinter, weil am Ende sind Seile immer Sicherheitsbauteile.
Ja.
Fast immer. Ja. Ja, das heißt, ein Seil geht nur kaputt, wenn irgendwas dranhängt.
Ja.
Was teuer ist oder im schlimmeren Fall sogar noch ein Mensch ist.
Ja. Das heißt, wenn ich mehr höhere Bruchkraft haben will, dann mache ich den Kern dicker und nicht den Mantel.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also ich mache dann den Kern dicker im Sinne von, ich gebe mehr Kernmaterial rein, um mehr Bruchkraft zu bekommen.
Ja.
Ich kann natürlich auch den Flechtwinkel ein bisschen steiler machen. Also Flechtwinkel, hat man ja gesagt, ist quasi der Winkel von der Faser zur Seillängsachse. Je länger ich den mache, also sprich, wenn ich alle Kernfasern parallel reinlege, bekomme ich natürlich die höchste Bruchkraft. Das hat aber wieder auch um andere Nachteile, also darum mache ich das nicht. Aber ich kann über den Winkel, kann ich natürlich auch noch gewisse Bruchkraft justieren, will ich mal sagen. Also man kann das dann einstellen, da kann ich noch plus minus ein paar Prozent, kann ich da rauskitzeln.
Ja.
Aber im Grunde ist es so, die Bruchkraft kommt aus der Wahl des Kernmaterials und der Menge im Seilkern.
Ja, okay. Okay, und auch hier habe ich dann wieder am Ende eine Trommel, oder ich weiß nicht, wie man das bei einem Faserseil nennt, eine Seiltrommel mit dem Seil drauf.
Genau, also bei der Flechtmaschine ist hinten dran dann auch wieder eine Trommel, wenn man so will, oder eine Haspel, sagen wir dazu. Wo ich dieses Seil dann wiederum in der Großflechtlänge aufsammle. wenn man so möchte. Da jetzt ist es beim Faserseil ein bisschen anders als beim Stahlseil. Stahlseile werden fast ausschließlich auf Haspeln auch ausgeliefert an die Kunden. Beim Faserseil ist es unterschiedlich. Da haben wir im Grunde eine Spule, also eine kleine Kunststoffspule, auf der das Seil dann ausgeliefert wird. Schönes Beispiel dafür ist die Seilabteilung im Baumarkt. Mhm. Da hängen dann im Regal lauter so kleine 30 Zentimeter Spulen in allen Farben, Formen und Durchmesser. So kommt das bei uns dann zum Beispiel aus der Konfektion raus. Und wir liefern das dann so an den Baumarkt. Der hängt sich das ins Regal. Der Kunde schneidet sich ab die Meter, die er braucht. Mhm. Andere Formen, was wir haben, sind sogenannte Puppen oder Hanks. Das kennt man beispielsweise jetzt wieder im Sport-Einzelhandel. Die ganzen Kletterseile, die werden im Grunde in Puppen ins Regal gehängt. Das sind dann meistens 50, 60, 70 oder 80 Meter. So, dass der Kunde die fertig vorkonfektioniert kaufen kann. Mhm. Der kauft also dann direkt nach Länge, genau die Länge, die er haben will. Und was wir auch noch anbieten, ist, dass wir Seile in Boxen ausliefern. Die kommen dann in relativ großen Pappkartons lose. Es gibt Kunden, die wollen das so haben, weil sie in der Regel die Seile dann noch bei sich selber weiterverarbeiten. Mhm. Also die werden dann in irgendwelche Geräte eingebaut oder die werden in irgendeinen Kite-Drachen werden die mit eingebaut oder.
Ja, ja. Ich habe ein Video mit dir gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es darin um eine Kombination aus Stahl und Faserseil. Ist das korrekt?
Passt. Wir haben eine Stahlseilkonstruktion aus hochfesten Fasern nachgebaut. Und zwar ist das ein Kunststoffhubseil für Krane. Mhm. Genau. Also was wir noch nicht besprochen hatten, das können wir vielleicht noch streifen gleich, sind sogenannte Hybridseile. Es gibt also auch Seile, die bestehen aus Fasern und aus Draht. Mhm. Das hat verschiedene Effekte. Ich habe im Grunde jetzt wieder aus der Stahlseilwelt kommend die gleiche Bruchkraft mit einem etwas geringeren Eigengewicht, weil ich Teile der Drähte durch leichtere, hochfeste Fasern ersetzen kann. Mhm. Das sind sogenannte Hybridseile. Gibt's vereinzelt. Hat sich bisher am Markt aber noch nicht so richtig durchgesetzt. Was wir gemacht haben, und da habe ich jetzt die letzten 10 Jahre dran entwickelt, zusammen mit einem Team, wir haben aus hochfesten Fasern, die leichter sind als Wasser, und Stahl ist etwa 8-mal so schwer wie Wasser, mhm, und die aber die doppelte Zugfestigkeit haben von Stahl, also von, oder knapp, ja, was ich jetzt vorhin erzählte mit den 2000 Joule pro Quadratmillimeter, haben wir es geschafft, ein Hubseil zu bauen für einen Kran. Das wiegt etwa 20% von dem vergleichbaren Stahlseil. Mhm. Und es hält aber im Kran etwa 10-mal so lang. Der Hersteller sagt, naja, es hält etwa 4-5-mal so lang. Da ist noch eine gewisse Sicherheitsmarge hinten drin. Und das befähigt den Kranbauer, dass er den ganzen Kran etwas kleiner und leichter bauen, mhm, kann bei der gleichen Kraft. Mhm. Ich vergleiche das manchmal gerne mit einem Autoreifen. Und stell dir vor, du hast einen Reifen, der hält nicht 50.000 Kilometer, sondern 500.000 Kilometer. Und das verändert natürlich dann einiges in diesem Gesamtkonzept des Autos, weil dann sage ich, okay, ich brauche keinen Reifenhändler mehr und im Grunde wechsle ich irgendwann das Auto und nehme die Reifen, ja, mit und nicht, ja, andersrum.
Ja. Ja, und man hat eben auch den Gewichtsvorteil jetzt noch beim Kran. Das ist ja schon, genau, klingt schon ziemlich revolutionär.
Ja, ich habe den Gewichtsvorteil, ich muss die Seile weniger wechseln. Also ein Stahlseil geht halt öfters auch mal kaputt, wenn ich über eine Hausecke schleife. Ja. Und solche Vorteile habe ich dann. Dann habe ich weniger Downtime auf der Baustelle. Das Gerät ist kleiner, ist leichter zu transportieren, etc. Also, ja, das macht schon Sinn, das zu machen, ja.
Ja. Okay, spannend. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber reden kannst, aber also ich nehme an, ihr seid nicht der einzige Seilhersteller auf der Welt. Wodurch kann man sich denn vom Wettbewerb quasi absetzen? Ist das das Fertigungsverfahren? Sind das die Materialien? Ja, wahrscheinlich ist es wie immer so ein Mix aus allem. Wo würde man jetzt besonders so seinen Fokus drauf legen, wenn man jetzt einen neuen Seilhersteller hochziehen will und erfolgreich sein will am Markt?
Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir beide hier nicht technik-gebiased agieren. Ich komme natürlich schwer aus der Technik-Ecke. Im Grunde ist es, wenn ich über Standardprodukte rede, muss man ganz klar sagen, in weiten Bereichen sind Seile Commodities.
Das
Also
heißt,
auch
kommt auf den
hier
Preis
wieder,
an, letztendlich.
ja, Preis-Performance-Punkt muss
Ja,
stimmen,
ja.
aber auch Vertriebsnetzwerk. Dann habe ich schon eine gute oder schlechte Erfahrung mit einem Produkt dieses Herstellers gemacht. Und Propaganda, Marketing etc. Also da kommt letztlich das Produkt in der Gesamtkonstellation selbst spielt eine Rolle in der Kaufentscheidung des Kunden, aber in die Gleichung gehen natürlich viel, viel mehr Faktoren ein, als ich jetzt allein über das Produkt steuern kann, logischerweise. Was entscheidend ist am Ende, ist Performance-Preispunkt. Ich nenne es jetzt mal so. Wie gesagt, stellt euch mal vor, wie trefft ihr die Wahl, welchen Autoreifen ihr kauft? Naja, schwarz sind sie alle. Dann habe ich mal das Thema Preis, ist klar. Dann habe ich vielleicht Erfahrung gemacht, der eine hat mal länger gehalten und der andere hat mal nicht so gut gehalten. Vielleicht hatte ich mal einen Unfall mit irgendeinem Reifen, wo ich der Meinung bin, nö, ich bin wegen dem Reifen in den anderen reingerutscht. Vielleicht hat mein Reifenhändler die Marke gar nicht, ja, dann kaufe ich halt was anderes.
Ja.
Also es gehen in die Kaufentscheidung, gehen unglaublich viele Faktoren ein. Und ja, du hast recht, wir sind nicht der einzige Seilhersteller auf der Welt, Gott sei Dank. Wir haben da also fleißig Wettbewerb in Europa und stehen im Wettbewerb je nach Markt mit unterschiedlichen Mitbewerbern. Also das ist für uns natürlich hochgradig interessant, weil je nach Anwendung und Produkt, von der wir sprechen, haben wir wieder andere Mitbewerber, die in diesen einzelnen Märkten sehr, sehr stark sind.
Okay. Und dieses Kunststoff-Kranseil, da hast du gesagt, da wurde jetzt oder hast du jetzt 10 Jahre dran geforscht. Andererseits haben wir ein Commodity-Geschäft. Das heißt, viele machen wahrscheinlich halt einfach das, was sie schon immer gemacht haben, also gleiches Verfahren im Wesentlichen. Wie viel wird denn insgesamt am Thema Seile geforscht? Also gibt es an jeder Uni, die Maschinenbau hat, ein Institut für Seilforschung oder wie ist es?
Ja, große Frage. Also ich unterscheide da prinzipiell erstmal in Forschung, also Grundlagenforschung, dann in Technologieentwicklung und dann Produktentwicklung. Ich versuche es mal in diesen drei Schritten aufzuzäumen. Dann kriegen wir vielleicht ein einigermaßen klares Bild von den Gesamtverhältnissen. Grundlagenforschung gibt's wenig. Sehr, sehr wenig. Es gibt in Stuttgart an der Universität gibt es ein Institut, die bieten einen spezialisierten Studiengang an.
Ah ja.
Und Gleiches gibt es an der Technischen Universität Chemnitz. Das ist super. Tatsächlich ist es eine extreme Nische. Jetzt aus Stuttgart kommend weiß ich, man kann im Maschinenbaustudium spezialisieren auf etwa 40 verschiedene Fachrichtungen. Also da ist von der Stoffherstellung über Lokomotive bis zum Kernkraftwerk ist da alles dabei. Und eine dieser 40 Fachrichtungen ist eben die Fördertechnik, wo auch die Seile drin vorkommen. Ich habe es ja ganz am Anfang erzählt, ich bin da selber so eher zufällig in die Ecke abgebogen und seitdem hat es mich gefesselt. Es gibt also ja gut, in Dresden gibt's auch noch ein kleineres Institut und in Clausthal-Zellerfeld im Harz. Also es gibt so ein paar Institute, die befassen sich mit der Thematik. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Ansonsten Grüße gehen raus. Es ist also wirklich eine Nische. Muss man wirklich so sehen. Zumindest universitär. Sagen wir es mal so. In den Firmen passiert natürlich einiges. Also wie gesagt, wir machen sowohl Technologieentwicklung als auch Produktentwicklung. Das heißt, wir kümmern uns einerseits um neue Werkstoffe, als auch neue Fertigungsprozesse, als auch neue Konstruktionen oder neues Produktdesign. Damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie gesagt, wir sprechen hier von Spezialherstellern, wo die Firmen wirklich darauf ausgelegt sind, solche Produkte zu bauen. Teufelberger hat da gewissermaßen eine Sonderrolle, weil wir sowohl Stahlseile als auch Faserseile herstellen. Die meisten Seilhersteller sind entweder Stahlseilhersteller oder Faserseilhersteller oder sie sind Firma oder Bestandteil eines größeren Konglomerats. Also es gibt gewisse Holdinggruppen, die sowohl wieder Stahlseilhersteller als auch Faserhersteller unter einem Dach haben. Aber auch dort firmieren die dann unter unterschiedlichen Marken und das ist dann halt auch wieder so eine Sache mit der Kooperation.
Ja. Und wenn du sagst, in den Firmen wird auf eben verschiedenen Ebenen geforscht, entwickelt, also Material, Herstellverfahren und so weiter. Das heißt, es gibt dann Leute, die kennen sich mit Werkstoffen aus oder weiß ich nicht, vielleicht auch Chemiker. Es gibt Maschinenbauer. Da braucht man dann diese ganzen verschiedenen Gewerke zusammen.
Korrekt, genau so ist es. Also die meisten bei uns kommen aus dem Maschinenbau, wo man entweder einen Metaller-Hintergrund hat oder einen Kunststoff-Hintergrund oder schon mal in möglichst artverwandten Produktentwicklungen gearbeitet hat.
Wie ist das mit Simulation?
Es kommt drauf an, wie immer. je teurer, desto mehr. Ist relativ einfach zu beschreiben. Also wenn ich jetzt ein großes Subsea-Offshore-Stahlseil herstelle, also sagen wir beispielsweise mal so ein 100 mm Stahlseil oder ein 130 mm Stahlseil. Und das in mehreren tausend Metern. Das sind Projekte, die laufen länger als ein Jahr. Mhm. Und da muss ich am Anfang schon sehr, sehr sicher sein, dass das, was ich später auf der Maschine produziere, dann auch funktioniert. Da wird dann relativ viel im Vorhinein am Rechner simuliert. Wenn ich kleine Seile baue, also jetzt wieder Beispiel die Kite-Leine oder das Kletterseil, da bin ich tatsächlich kosten- und zeitmäßig bin ich schneller. Ich baue mal schnell 3, 4, 6, 8, 10 Prototypen, verifiziere die intern durch auf die relevanten Parameter und gebe die besten 3 in eine Feldvalidierung, weil wie gesagt, der Rest sind dann in dieser Anwendung wieder Soft-Faktoren, die kann ich im Werk und am Rechner gar nicht wirklich bewerten. Die muss ich wirklich dem Kunde in die Hand geben. So ähnlich wie ich dem Formel-1-Fahrer sagen muss, teste mal diesen Reifen und er sagt, der hat ein bisschen mehr Grip als der andere. Naja, also da geht es dann wirklich ums Gefühl, ums Fahrgefühl, wenn man so will. Das kannst du in der Konstruktion gar nicht mehr so genau abbilden. Und das sind dann wirklich Erfahrungswerte aber auch von den jeweiligen Entwicklern, die sie dann mitbringen.
Ja, und die Grundstoffe sind halt nicht so teuer, dass man nicht mal einen Prototyp bauen könnte.
Richtig. Genau so ist es.
Modelle werden wahrscheinlich nicht gebaut, oder? Also so in kleinem Maßstab, bevor ich das riesendicke Brückenseil baue, mache ich es mal
doch
kurz. Okay.
Ach so, du meinst Modell im Sinne von kleines physisches Mockup? Ja. Sowas in der Art? Ja. Eher nicht, weil es gibt eine unschöne Eigenschaft bei den Seilen. Diese Skalierungen, die funktionieren in der Regel nicht so gut.
Ja.
Aus mehreren Gründen. Hauptgrund ist eben die Anisotropie des Werkstoffes. Das heißt, wenn ich mir ein Modell baue aus einem 0,5 mm Draht, um das später hoch zu skalieren auf einen 3 bis 5 mm Draht, dann wird sich das Full-Scale-Produkt anders verhalten als der Miniscale-Mockup. Also das funktioniert leider nicht, das 1:1 umzusetzen. Was wir machen, schon logischerweise, wir entwickeln alles rechnergestützt. Das ist jetzt allerdings in der Regel wenig visuell, außer wenn ich jetzt irgendwelche Produktdesigns in Form von Flechtmustern abbilden möchte. Da arbeiten wir sehr visuell, da gibt es eigene Programme zu. Ansonsten die Konstruktionsparameter laufen bei uns in gewissen Auslegungstabellen, aber wer sich mit dem Produkt beschäftigt, der sieht dann aufgrund der Zahlen in der Tabelle, baut sich im Kopf ohnehin ein Bild auf, wie das Produkt aussehen wird.
Okay, verstehe.
Ja.
Kann man irgendwie sagen, was momentan so allgemein der Trend ist? Also ihr habt jetzt dieses Kunststoff-Kranseil entwickelt. Ist so ein Thema Materialübertrag, sage ich mal, allgemein gerade ein Thema?
Ja, also jetzt kann ich von unten oder von oben das Thema angreifen. Also wenn wir jetzt mal sagen, Agenda 2050 in der EU, sind Megatrends momentan Recycling oder Bio-based Materialien. Also das ist zu unterscheiden. Also ich will in der Regel, mein Kunde will keine Biodegradables. Also das waren jetzt 3 Begriffe durcheinander. Ja. Ich fang noch mal von vorne an. Also ich muss unterscheiden, ich kann ein Material haben, was ich rezyklieren kann in 3 Formen. Entweder ich kann es upcyclen, recyceln oder downcyclen. In der Regel spricht man, weil wir hier von Sicherheitsbauteilen reden, von downcycling. Das heißt, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, diese Seile zurückzunehmen und einer weiteren Verwendung in einer anderen Verwendung zuzuführen. Also sprich, kann ich das Ding häckseln, einschmelzen und Blumentöpfe draus machen oder einen Putzhammer, sowas. Das ist mal das eine. Das zweite, was dann mit dieser Agenda 2050 noch daherkommt, ist Energieeinsparung. Dazu zählt einerseits der Leichtbau prinzipiell, was für uns wiederum bedeutet, Faserseile in Stahlseilanwendungen reinzubringen, prinzipiell leichter zu bauen. Also da gibt es auch viele Förderinitiativen seitens der EU, die das unterstützen. Und das dritte sind natürlich die ganzen Schadstoffe, also sogenannte C6-Chemie, Everlasting Chemicals. Sprich Seilveredelungen oder Chemikalien, die in der Produktion oder auf dem Produkt eingesetzt werden, um beispielsweise wasserabweisend zu sein.
Ja.
Um solche Chemikalien aus dem Produkt rauszubekommen.
Ja.
Das sind so die großen Megathemen, an denen wir gerade arbeiten.
Ja, dann geht euch ja die Arbeit nicht aus, obwohl es Commodity-Geschäft ist.
Das ist auf jeden Fall so. Es kommen auch aus der Ecke der Faserhersteller kommen ständig neue Fasern auf den Markt. Meistens sind das ähnliche oder artverwandte Fasern zu denen, die wir schon haben. Manchmal ist ein bisschen was Exotisches dabei. Und ich werde zum Beispiel oft gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit den Nanotubes und was ist denn mit der Spinnenseide? Ja, die war ja vor 3 bis 5 Jahren, war das ja in aller Munde. Ich freue mich drauf und ich warte noch immer. Gerade neulich kam wieder irgendwo ein Artikel über die Spinnenseide, was die nicht alles kann. Ich habe mich tatsächlich mal im Detail damit beschäftigt. Eine Spinne macht ja 11 verschiedene Arten von Seilen. Also die weiß schon auch, wie es geht.
Aha.
Das Problem ist, solange das alles im Labormaßstab hergestellt wird, ist das hochgradig interessant, aber für uns erstmal nicht relevant. Ich brauche halt irgendwo zwischen 1 und 10 Tonnen im Monat davon.
Ja.
Also wenn irgendjemand da draußen zuhört und er hat 10 Tonnen Spinnenseide, bitte meldet euch.
Wir brauchen einfach größere Spinnen.
Oder größere, ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Aber das ist natürlich so. Ne? Also wir sind natürlich ein industrieller Produzent und wir brauchen natürlich diese Rohstoffe in relativ großen Mengen.
Ja. Gut. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Ich schaue gerade mal über meine Notizen, aber ich glaube, wir haben das Thema so einmal grob umrundet.
Gut, dann haben wir's. Björn, vielen Dank.
Ich danke dir, Nora.
War äußerst interessant und ich fand auch sehr anschaulich. Ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, ob man sowas, was ja schon viel Geometrie auch irgendwie voraussetzt, ob man das so rein auf der Tonspur rüberbringen kann, aber ich zumindest habe viel verstanden. Ganz herzlichen Dank und dann dir einen schönen Abend. Ciao.
Danke dir. Ciao.
So, damit sind wir durch mit dieser Episode und auch mit Omega Tau für dieses Jahr. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Björn Ernst bedanken für das interessante Gespräch und die Zeit, die er sich genommen hat. Und bei euch allen natürlich fürs Zuhören. Und damit wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss!
Hallo, Markus hier. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Ihr findet uns im Netz unter omegatau.info. Von dort sind dann die Episoden, das Buch und die Fotos verlinkt. Omega Tau wird finanziert von Spenden unserer Hörer. Wir würden uns freuen, wenn du auch dazugehören würdest. Auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir unter Omega Tau Podcast zu finden. Wir freuen uns über euer Feedback, entweder als Kommentar auf der Episodenseite, per E-Mail an feedback@omegataupodcast.net oder über die sozialen Medien. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz. Ihr dürft die Episoden also weiterleiten, aber nicht kommerziell nutzen. Zitate sind natürlich in Ordnung, gebt dann aber bitte als Quelle Omega Tau Podcast an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald.